Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Unkas Gemmecker und ich begrüße heute den Zahnarzt für biologische Zahnmedizin, Dr. Holger Scholz. Hallo Holger.
Hallo Unkas.
Freue mich, dass du hier bist und wir uns über eines meiner, Lieblingsthemen in Anführungsstrichen unterhalten wollen. Lieblingsthemen deshalb, weil ich die Bedeutung unfassbar wichtig finde und sie auch am eigenen Leib quasi erfahren dürfte in jeder Hinsicht, positiver wie negativer Hinsicht. Also ich bin durch das Ganze durchgegangen. Wir wollen uns über Zahnmetalle unterhalten, Metalle einfach, die wir im Zahn, im Kiefer und so weiter vorfinden und was es damit auf sich hat. Stichwort natürlich Amalgam, aber auch noch andere Dinge wie Titan und so weiter und so fort. Was haben wir einfach für eine Belastung? Vorausgegriffen, die Belastung, die wir im Mundbereich, im Kieferbereich haben können, das Stresspotenzial ist enorm und deswegen steht, das ist eigentlich mit unter allen klinischen Umweltmedizinern unstrittig, eine Zahnsanierung, zumindest eine Teilzahnsanierung am Anfang einer jeden Entgiftung und auf dem Weg zum Gesundwerden. Bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du dich selber noch ein bisschen porträtieren.
Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder dabei sein durfte. Ich habe ja jetzt im letzten, ich glaube, es ist ein Jahr her oder schon fast zwei, so deinen Weg auch so ein bisschen begleitet aus der Ferne und gesehen, was du da so alles auf die Beine gestellt hast. Und ja, fand ich wirklich beeindruckend, so vom Laien sozusagen jetzt fast zum medizinischen Experten schon zu werden. Ne? Und genau, den zahnmedizinischen Weg natürlich auch so ein bisschen beobachtet. Ja, ich habe angefangen mit Zahnmedizin 1996. Ich habe dann 2006 das erste metallfreie keramische Implantat gesetzt. Und ab dem Zeitpunkt haben wir eigentlich komplett metallfrei gearbeitet. Also jetzt so rund 15, 16 Jahre, die wir metallfrei arbeiten. Ich bin dann 2007 hier nach Konstanz gekommen und habe hier eine Klinik aufgemacht, zusammen mit einem Partner. Wir haben hier verschiedene keramische Implantatsysteme entwickelt. Jetzt aktuell gerade auch ein neues System mit einem komplett neuen Design gerade entwickelt, zusammen mit einer anderen Firma. Wir haben dann so circa ab 2010 auch Ärzte hier mit in die Praxis reingeholt, weil wir festgestellt haben, dass das für unsere Art der Zahnmedizin, die biologische Zahnmedizin, extrem wichtig ist, dass wir eine gute Kooperation mit Ärzten haben. Wir haben auch im Haus hier einen Heilpraktiker, auch der macht eine Menge an Entgiftung für uns. Bei den Ärzten hatte ich das große Glück, denke ich, dass Joachim Mutter damals zu uns in die Klinik gekommen ist. Denn von ihm habe ich dann ganz, ganz viel gelernt und sagen wir mal, der wacht auch so wie so ein strenger Pate sozusagen, dass wir diese Konzepte auch möglichst konsequent einhalten. Ich habe dann ab 2014 noch als beratender Zahnarzt in einer Klinik in der Schweiz gearbeitet, die auch so ein biologisch ganzheitliches Konzept angeht. Und wir sind jetzt 2019, ja letztes Jahr, hier in neue Räume in der Praxis gezogen. Du hast es ja schon erlebt.
Den Entstehungsprozess mitbekommen. Ich war dann schon da, als noch halb Baustelle war.
Ja, stimmt. Wir waren in der Baustelle oben, genau. Und jetzt haben wir zum einen einen wunderschönen Ausblick in die Berge und zum anderen haben wir für unsere Patienten, aber auch für die Mitarbeiter neue Räume geschaffen, wo die zum Beispiel Yoga, Sport, Fitness machen können etc. Also versucht dieses Konzept, das wir vertreten, auch einfach räumlich so ein bisschen umzusetzen.
Ja, wunderbar. Ja, danke nochmal zurück, weil das Wissen, was ich mir angeeignet habe, das stammt ja dann unter anderem auch von dir. Ja, und für mich ist das auch immer wieder eine Vertiefung, auch in bestimmte Themen einzusteigen. Und ich hatte dir schon vor dem Gespräch gesagt, es ist tatsächlich unglaublich, wie viel ich mittlerweile über Zahnmedizin weiß. Das hätte ich mir auch nicht gedacht vorher. Aber wie gesagt, ich habe es ja schon im Intro gesagt, dass die Bedeutung der ganzen Zahnthematik kann nicht überschätzt werden. Und jetzt steigen wir gleich ein. Was sind denn so die größten Belastungen, die wir im Zahnbereich so finden?
Also für uns, wir haben in den letzten Jahren vier Hauptbelastungen identifiziert. Das ist zum einen sind es, und darüber wollen wir ja nachher dann sprechen, sind es die Metalle, die wir verarbeiten. Zum anderen sind es wurzelbehandelte Zähne. Da hast du, glaube ich, dann einen anderen Kollegen, mit dem du da drüber sprechen kannst. Dann sind es Mikros oder Restentzündungen, die in Leerstrecken im Kiefer zu finden sind. Ich glaube, auch da hast du einen Kollegen. Und dann gibt es eben noch viel so Fremdkörper, die wir in Knochen häufig finden, wo nicht unbedingt eine Entzündung drumherum ist, die aber trotzdem eine Belastung darstellt. Fremdkörper im Sinne von Metalleinschlüsse im Kiefer oder auch in den Schleimhäuten, aber auch von Wurzelresten zum Beispiel, die im Kiefer zurückbleiben nach Zahnextraktionen. Oder manchmal auch, wenn es, sagen wir mal, was man so eine forcierte Zahnextraktion nennt, brechen manchmal auch kleine Knochenfragmente ab und die bleiben dann als toter Knochen oft jahrelang im Knochen zurück. Das nennt man Sequester. Aber ich denke, das Thema heute ist, wobei auch diese Fremdkörper, da werden wir sicherlich auch drauf kommen, unser Thema ist natürlich vor allem Metalle. Also ganz klar, Metalle, Entzündungen, speziell wurzelbehandelte Zähne und das, was wir Restentzündungen nennen oder im Englischen Cavitations, das sind so diese drei Hauptfaktoren.
Genau. Ja, und wir stürzen uns, weil das ja ist schon eine ganze Menge, wir stürzen uns jetzt tatsächlich auf die Metalle hauptsächlich. Interessant, aber trotzdem, was du gesagt hast, Wurzelreste, Knochenfragmente, das sind wieder Dinge, das kann man sich in einem anderen Interview dann noch eher anschauen, wo dann halt über der Knochen zersetzt wird und dann auch Biotoxine entstehen und so weiter. Das heißt, das klingt jetzt erstmal so harmlos, wie so ein Stückchen Knochen oder ein Stückchen Zahn irgendwo, wenn das schön eingeheilt ist, kein Problem. Das zersetzt sich also sehr langsam und
ja, sind halt Bakterien da vorhanden. Normalerweise ist ja der Grund, warum Zähne in der Regel entfernt werden, weil Entzündungen da sind und die Bakterien sind dann eben nicht automatisch weg, weil sie da noch ein bisschen Nahrung sozusagen haben und zersetzen das, sondern entstehen eben Eiweißprodukte, kann man sich so vorstellen, wie ein faulendes Ei, was dann da letzten Endes im Kiefer drin ist und daraus entstehen dann eben eine Menge Stoffe, die wir da eigentlich nicht haben wollen.
Genau. Ja, und die das System belasten und wir versuchen im Gesundheitsbestreben, in unserem Thema Entgiftung, so viele Belastungen und Stressoren wie möglich quasi auszuschalten, um, wenn man das Fassmodell nimmt, das Fass irgendwo halb voll zu haben oder vielleicht noch weniger sozusagen, damit man Spielraum nach oben hin hat und nicht bei jeder Kleinigkeit sozusagen das Fass überschwappt. Deswegen ist es sinnvoll, einfach in vielen Lebensbereichen, da gehören die Zähne definitiv mit dazu, einfach ja, Stressoren quasi abzubauen. Und viele Dinge sind auch einfach vermeidbar. Ich wollte das nur noch mal herausstellen, weil das so ansonsten vielleicht als harmlos angesehen wird.
Ne? Ja. So harmlos ist das. Das ist auch gut, was du jetzt gesagt hattest, dass es eben in vielen Lebensbereichen, dass man aus vielen Lebensbereichen was verändern kann. Also ich halte zum Beispiel nichts davon, wenn man jetzt über die Metalle spricht, das Amalgam oder Amalgam entfernen nachher spricht, Amalgam zu entfernen und in den anderen Lebensbereichen nichts zu tun. Also wir versuchen hier ganz bewusst, unsere Patienten so ein bisschen zu filtern und uns die Patienten zu suchen, die auch bereit sind, insgesamt eine Veränderung oder Verbesserung zu machen, weil es nützt mir nichts, wenn ich Amalgam entferne und der Patient sagt hinterher, das hat gar nichts gebracht. Wenn ich auf der anderen Seite weiter Gifte in mich reinkippe, dann ist es klar, dass das nicht so wahnsinnig viel bringt. Insofern ist es auch schon wirklich ein guter Hinweis, dass eben das Ganze mehr ist als nur zum Beispiel Amalgam entfernen oder so.
Ja, das ist sonst zu kurz gegriffen, das ist natürlich wichtig, aber darum geht es mir letzten Endes auch in dem ganzen Kongress, auch in meiner Arbeit, dass viele Lebensbereiche wichtig sind und dass die alle ineinander greifen, weil wir einfach, ja, der gesamte Körper, aber auch das gesamte Wesen Mensch oder insgesamt der gesamte Planet, alles Lebendige, was wir finden, greift ineinander und ist miteinander verschränkt und ist miteinander in Kommunikation und im Austausch. Ja, Amalgam, lass uns da anfangen.
Endlich anfangen.
Nein, nicht endlich, das ist vielleicht der wichtigste Teil. Amalgam ist, wird das heute noch benutzt und was muss man sich darunter vorstellen? Ist das ein Problem oder nicht? Es wird ja oft gesagt, es ist kein Problem. Das ist, klar wäre Quecksilber jetzt irgendwie giftig, aber das wird ja da nicht rauskommen.
Genau, also grundsätzlich Amalgam entsteht immer durch Vermischen von Quecksilber mit einer metallischen Feilung. Also Amalgam ist eine spezielle Form von Legierung, bei der eben immer Quecksilber eine Rolle spielt. Und es sind immer 50% mindestens Quecksilber, flüssiges Quecksilber, das angemischt wird mit einer metallischen Peilung. In dieser metallischen Peilung sind in der Regel Silber, Zinn, früher war auch Kupfer mit drin. Und das wird miteinander angemischt und härtet dann innerhalb von ein paar Minuten aus. Es war von irgendwelchen Behörden sogar zu lesen, auch von Professoren, dass in dem Amalgam ja nur wenige Prozent Quecksilber drin sind. Das ist so nicht richtig. Also in der Feilung, in dem Metall, das man zusätzlich verwendet, da ist relativ wenig Quecksilber drin. Aber diese Feilung, das wird immer mit 50% Quecksilber angemischt. Das heißt, ein Amalgam hat normalerweise immer mindestens 50% Quecksilber.
Was heißt Feilung? Den Begriff, den kenne ich nicht.
Feilung ist, also wenn ich ein Amalgam anmische, dann habe ich zwei Komponenten. Einmal das flüssige Quecksilber und auf der anderen Seite Metallspäne. Und diese Metallspäne, die bestehen in der Regel aus Silber, aus Zinn und ein ganz klein bisschen Quecksilber. Also da ist tatsächlich relativ wenig Quecksilber dann drin. Das sind, keine Ahnung, ein paar Prozent, wenige Prozente. Aber es wird mit 50% flüssigem Quecksilber auf jeden Fall angemischt. Und diese Metallspäne, die nennt man Feilung. Und also es wird nach wie vor Amalgam verwendet. In der Europäischen Union werden pro Jahr ungefähr 70 Tonnen Quecksilber verarbeitet für Amalgam. Insgesamt schätzt man, sind grobe Schätzungen, dass zwischen 1300 und 2200 Tonnen Quecksilber in den Mündern in der EU gelagert sind. Trotzdem wissen wir, oder es ist tatsächlich so in den letzten Jahren, dass der Verbrauch an Amalgam abgenommen hat. Der Anteil von Amalgamfüllungen liegt heute, wenn ich das so richtig gelesen habe, so im Bereich von vielleicht nur 15-20%. Also es ist tatsächlich deutlich weniger geworden. Nicht so sehr wegen der Einsicht der zahnärztlichen Kollegen, sondern einfach, weil die Nachfrage von Patienten deutlich weniger geworden ist. Und das andere ist, dass wir auch heute im Vergleich zu, es gibt eine Zahl von 1991, wenn man das vergleicht, dann werden heute ungefähr 40% weniger Füllungen gemacht. Das heißt, auch deswegen wird insgesamt schon weniger Amalgam heute verarbeitet. Aber nach wie vor ist natürlich extrem viel Quecksilber in den Mündern der Menschen.
Ja, als Altlasten sozusagen, also was schon da ist. Ne?
Genau.
Ja,
genau.
Es gibt ja auch Menschen, ich lese das immer wieder, Feedback, kenne auch persönlich Leute, die dann teilweise 10 Amalgamfüllungen oder sowas haben.
Ja, das ist ja nicht so selten. Also das ist, würde ich mal sagen, ein guter Schnitt.
Oh, okay.
Wobei eben diese Schere auch immer weiter aufgeht. Also es gibt, deswegen, es werden zwar insgesamt weniger Füllungen heute gemacht, aber es gibt eben einen Teil der Bevölkerung, den man immer weniger erreicht mit solchen, ich sag mal, vernünftigen Argumenten und der auch, was die Ernährung angeht, weit von optimal weg ist. Und da werden eben viele, viele Füllungen gemacht. Ich habe auch schon Menschen erlebt, die mit 20 ihre erste Prothese bekommen haben. Also da ist schon ein ganzer Weg bis dahin gewesen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber tatsächlich auch immer mehr Jugendliche, junge Menschen mit kariesfreiem Gebiss. Also da geht einfach eine Schere auf.
Ja, wo kommt das her, dass die Jugendlichen kariesfreies Gebiss haben? Weil da ist ja gerade, die Jugendlichen sind ja doch eher diejenigen, die sich suboptimal oftmals ernähren. Oder ist da ein neuer Trend im Gange?
Also wenn ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass da wirklich, also teilweise, es ist eine Frage, muss man leider sagen, von Bildung am Ende. Mhm. Je mehr Informationen die Menschen haben, desto mehr wird auch darauf geachtet, dass die Zähne in Ordnung sind. Und das Spannende ist, man muss gar nicht alles perfekt machen. Also wenn ich an jeder Schraube, also Karies entsteht ja nicht einfach, weil ich Zucker esse. Wenn ich keine Bakterien im Mund habe, die den Zucker verarbeiten, dann würde auch keine Karies entstehen. Und wenn ich Zucker und Bakterien habe und die aber nach einer halben Stunde wegputze, dann entsteht auch keine Karies. Also es sind immer verschiedene Faktoren. Und wenn man an jeder dieser Stellschrauben so ein bisschen dreht, dann hat man normalerweise schon kein so extrem hohes Kariesrisiko mehr. Wenn ich alles vernachlässige, dann ist das Kariesrisiko halt relativ hoch. Und das ist eben genau das, was in bestimmten Bevölkerungskreisen eben leider passiert. Ich habe es vor einigen Jahren selber erlebt. Wir haben mit der Praxis einen Kindergarten betreut in einem Problembezirk. Und innerhalb der Kinder in diesem Kindergarten waren wiederum ausgerechnet die Problemkinder, die an diesem Tag dann nicht in den Kindergarten gehen durften, weil die Eltern vielleicht nicht wollten, dass ein Zahnarzt mal in den Mund guckt, obwohl das so gar nicht der Plan war, sondern die wollten den Kindern einfach ein bisschen was über Zahnarzt, über die Zähne erzählen, sozusagen dann spielerisch. Aber das war für mich auch schon wieder so ein Punkt, wo ich sehe, da werden bestimmte Kinder dann komplett ausgegrenzt und die Eltern kommen also gar nicht an die Informationen oder die Kinder kommen nicht an die Informationen. Also man muss sich nicht perfekt verhalten, um keine Karies zu bekommen. Das gilt ja auch für die Gesundheit, das hast du ja auch. Es gibt gesehen in den letzten Jahren, es gibt so viele Stellschrauben, man muss nicht alles perfekt machen. Wenn man überall ein bisschen dreht, dann geht es ganz schnell und man ist auf einem guten Weg sozusagen.
Ja, genau, weil die Bereiche ineinander greifen und ich habe so dieses Dampfschiffmodell auch in meinem Buch Neuanfang beschrieben, wenn man sozusagen viele Stützen hat, auch die 12 Säulen der Entgiftung. Wenn man alles nur auf eine Säule versucht zu stellen, dann kommt man damit relativ wenig voran, bricht das Schiff auseinander. Wenn man versucht, das hochzudrücken mit vielen Säulen, alle Maßnahmen stützen sich gegenseitig.
Genau.
Ja, Kinder ist natürlich ein wichtiges Thema. Da habe ich witzigerweise gestern noch drüber nachgedacht, ob ich nicht auch irgendwas machen könnte für Kinder sozusagen, um die direkt zu erreichen, vielleicht ein ganz neues Thema so wäre. Weiß ich nicht, ob das meine Aufgabe ist, aber es ist natürlich ganz, ganz wichtig, auch schon die Kinder zu erreichen. Ich sehe es an meiner eigenen Tochter, die weiß mittlerweile so viel, sowohl über Zähne als auch andere Sachen. Sie hatte letztes Jahr war dann eine Ernährungsberaterin oder so in der Schule. Und dann hat sie mir erzählt, sie hat nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen bei dem Quatsch, den die erzählt hat.
Ja.
Fand ich spannend. Klar, mit dem Papa kriegt sie natürlich viel mit.
Ja.
Aber das ist einfach, ja, das ist... Ich wünschte, ich wäre so aufgewachsen oder sie hat unglaubliche Chancen und ich wünschte quasi, wenn ich jetzt ein neues Kind bekommen würde, wäre es ja noch mal viel besser, weil dann könnte ich natürlich von vornherein dann noch viel mehr begleiten und ganz andere Dinge umsetzen.
Ja. Also ich habe es auch bei meiner Tochter gesehen, das ist ja, Kinder sind ja nicht doof und man muss da nicht mit erhobenem Zeigefinger sagen, du mach das so, mach das so. Die verarbeiten solche Informationen ja auch. Vielleicht anders und natürlich ist häufig so eine kleine Protesthaltung gegenüber den Eltern da, aber trotzdem haben sie die Informationen im Kopf und das wird auch bei denen etwas im Kopf bewirken und das wird auch eine Verhaltensänderung bewirken und ich finde es eigentlich schon besonders wichtig, dass gerade bei Kindern, dass man da solche Informationen gibt und ein Beispiel hier in der Zahnarztpraxis hat jetzt nicht so viel mit Metallen zu tun, aber wenn ich über Prophylaxe oder wenn wir über Prophylaxe in der Zahnarztpraxis sprechen, dann bedeutet Prophylaxe zu 80% normalerweise Fluoridierung von Zähnen. Und ein kleiner Teil ist, ja, Ernährung ist auch noch wichtig. Aber wenn ich jetzt ein Kind hier in der Praxis habe, das viel Karies hat, dann kann ich mit Fluoriden möglicherweise verhindern, dass das weiterhin Karies bekommt. Aber für mich ist das Entscheidende, wenn ein Kind viel Karies hat, dann muss ich doch als Zahnarzt oder als Arzt erkennen, das hat eine Fehlernährung. Sonst würde es nicht so viel Karies bekommen. Und wenn ich das nur zukleister und die Fehlernährung weitergeht, dann wird das Kind, wenn es ein bisschen älter ist, Diabetes oder sonst irgendwas entwickeln. Und da hätte man als Zahnarzt schon relativ früh dann die Chance sozusagen einzugreifen. Deswegen finde ich es schon wichtig, den Kindern mindestens die Informationen sozusagen zu geben. Und es wird was mit den Kindern machen.
Ja, und die Kinder verstehen das. Das ist so schwierig, das ja gar nicht zu verstehen. Ne? Und bei mir, meiner Tochter, die war ja auch mal mit dann bei dir in der Klinik sozusagen. Und dann sieht sie, wie sowas aussieht, dann so eine kleine OP. Ne? Und dann sagt sie, ja, das ist nicht so schön. Ne?
Das ist nicht so schön,
genau. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Ne? Genau. Und ich sage ihr nie, du musst deine Zähne putzen. Ich putze mir meine Zähne und lade sie dann ein, machst du auch mit und so weiter. Und sie springt auf jeden Fall drauf auf und sie versteht das auch. Ne?
Sie muss nur die Zähne putzen, die sie behalten möchte.
Okay, jetzt haben wir gesagt, in Amalgam haben wir ca. 50% Quecksilber. Jetzt wird ja gesagt, das kommt da nicht raus. Stimmt das?
Nee, also das, sagen wir mal, diese Information, dass da nichts rauskommt, die ist auch relativ alt sozusagen. Irgendwann haben auch die Zahnärzteverbände akzeptiert, dass da ständig Quecksilber rauskommt. Der Streit geht eigentlich dahin, heute macht das was oder macht das nichts.
Okay.
Es gab, also die Zahnärzte sind der Meinung, es macht nichts, um es mal abzukürzen. Ich meine, wir wissen alle, wie giftig Quecksilber ist, aber das Quecksilber, das aus den Zähnen rauskommt, ist so wenig, dass es eben aus Sicht der Zahnärzte immer unterhalb eines Grenzwertes ist und deswegen macht das nichts. Es wurde schon vor, so um 1991 gab es in der Deutschen Zahnärztlichen Zeitschrift, das ist so, sagen wir mal, so ein einigermaßen wissenschaftliches deutschsprachiges Journal, eine Veröffentlichung, dass Menschen, die Amalgamfüllung haben, definitiv im Blut 2 bis 12 Mal mehr höhere Quecksilberwerte haben, dass sie im Speichel höhere Quecksilberwerte haben und dass sie auch im Urin und im Stuhl höhere Quecksilberwerte haben. Also das heißt, da findet sich Quecksilber im Mund. Und wer das ein bisschen visuell dargestellt haben möchte, es gibt im Internet auf YouTube frei verfügbar einen kleinen Film, der nennt sich Qualmende Zähne oder Smoking Teeth. Ja. Der ist von der kanadischen Uni. Da kann man einfach sehen, was auch aus einer alten Amalgamfüllung an Quecksilber frei wird. Und
Ich verlinke den unter dem Beitrag. Das ist
okay.
In 30 Sekunden weiß man dann Bescheid.
Genau. Da weiß man Bescheid, genau. Wenn man den ein bisschen weiter sieht, dann sieht man auch, wie das sich im ganzen Körper verteilt, dass das eben überall letzten Endes mit drin ist. Und man sieht auch, dass wahnsinnig kleine Mengen schon dazu führen, dass an den Neuronen, an den Nerven irreversible Schäden, also sprich Zerstörung stattfindet. Und der Streit geht ja immer dahin, dass wir dass gesagt wird, dass Grenzwerte nicht überschritten werden oder dass das ein ganz niedriger Wert ist. Und zum einen gibt es genug wissenschaftliche Belege, die zeigen, dass gerade neurodegenerative Erkrankungen oder Zerstörung von Nervengewebe auch schon bei so ganz, ganz niedrigen Dosen stattfindet. Und zum anderen ist es so, dass die Halbwertszeit von Quecksilber im Körper halt relativ lang ist. Das heißt, es kommt gar nicht unbedingt darauf an, was heute frei wird, sondern das summiert sich eben im Körper. Und dann gibt es Menschen, die können gut entgiften und Menschen, die können nicht so gut entgiften mit ihrem Körper. Und bei den einen wird sich eben mehr sammeln, bei den anderen weniger und irgendwann werden schon Werte überschritten. Und wenn ich das mal so ein bisschen plastisch mache, wenn du jetzt heute in eine Bar gehst und ein kleines Bier mit 0,2 Liter trinkst, dann wird da nichts passieren. Du könntest zumindest in Deutschland, ich weiß nicht genau, wo die Grenzwerte sind, aber du dürftest wahrscheinlich sogar noch Auto fahren nach so einem kleinen Bierchen. Und wenn du ein Gläschen Weißwein trinkst mit 0,1 Liter, dann dürftest du auch Auto fahren. Und wenn du ein Glas Rotwein trinkst mit 0,1, dann dürftest du auch Auto fahren. Und wenn du mit einem kleinen Cognac nur trinken würdest mit 0,1 oder 0,2, dann dürftest du auch Auto fahren. Das Problem ist, wenn du ein Bier trinkst und danach ein Weißwein und danach ein Rotwein und danach ein Cognac, dann bist du überall unter den Grenzwerten sozusagen. Du darfst aber sicher nicht mehr Auto fahren, weil du in allem über den Grenzwerten bist. Und wir sprechen ja heute nicht nur über das Quecksilber. Klar, das ist das, was aus den Amalgamfüllungen frei wird, aber das ist halt leider nicht der einzige Schadstoff. Und wir haben jede Menge Metalle, mit denen wir konfrontiert werden, Stichwort zum Beispiel Aluminium. Und das Aluminium wiederum zum Beispiel ist ein Booster sozusagen, der dann die Giftigkeit von Quecksilber nochmal dramatisch erhöht. Das heißt, diese Diskussion um Grenzwerte bei solchen Schadstoffen, die geht völlig an der Realität letzten Endes vorbei. die ist super, weil sich jeder, der irgendeinen Schadstoff in die Umwelt entlässt, rausreden kann, weil er immer sagt, ja, ich war es nicht. Aber kumuliert, und damit müssen wir halt klarkommen, ist das ja wohl extrem schädlich für uns inzwischen.
Hm. Ja, also Grenzwerte sind grenzwertig. Genau, die Synergien, die sich da bilden mit anderen Giftstoffen, du hattest Aluminium genannt, da gibt es ja auch Studien zu, wo gezeigt wird, sowohl mit Aluminium als auch mit Blei gibt es diese sogenannte letale Dosis, LD, genau. Dass wenn man Ratten eine LD1 gibt von Quecksilber, dann sterben, das heißt, dann sterben 1%, das heißt, die Dosis so hoch, dass 1% circa sterben. Macht man das Gleiche mit Aluminium, dann sterben 1%, gibt man beides gleichzeitig, sterben 100% und nicht 2%. Und das ist ja auch nur die Spitze des Eisberges, denn wir haben ja hunderttausende Umweltgifte, ne, die sich irgendwo genau. in unserem Körper dann auch wiederfinden. Und da, ich weiß gar nicht, wie der Körper das macht, was er für einen unfassbaren Job macht, die irgendwie auseinanderzuhalten. Ne? Aber letzten Endes ist das ist dieses, diese Regenerationsfähigkeit des Körpers, die unglaublich ist, ist aber dann irgendwann begrenzt und irgendwann ist einfach Feierabend.
Ja. Und der Ansatzpunkt, den wir haben, ist ja, das hatten wir ja am Anfang schon mal gesagt, dass wir versuchen, alle negativen Trigger sozusagen wegzunehmen, die wir selber beherrschen können. Also wenn ich jetzt in der Stadt unterwegs bin zum Beispiel, dann kann ich nicht verhindern, dass ich von elektromagnetischen Wellen umzingelt bin, aber ich kann es zu Hause reduzieren. Und die Zähne, die habe ich Gott sei Dank 365 Tage im Jahr im Mund und da sind halt dann bestimmte Schadstoffe und das habe ich selber in der Hand, das zu reduzieren und deswegen sagen wir, solche Dinge, also das, was wir am Anfang genannt hatten, Metalle, Entzündungen, wurzelbehandelte Zähne, Nikus etc., möglichst alles entfernen, um optimale Voraussetzungen zu haben.
Mhm. Da gibt es auch, du hast eben gesagt, das verteilt sich im ganzen Körper. Es gibt da so ein Bild mit so einem Schaf. Weißt du, ja. Hast du das zufällig?
Nee, aber das kann man in diesem Smoking-Teeth-Film sehen. Das ist in dem Film drin.
Ach, das kommt aus dem Film, okay.
Genau.
Also
genau.
Da wird, oder willst du es kurz erzählen?
Ich glaube, das sind so 30 Tage. Also diesem Schaf wird eine radioaktive, quecksilberhaltige Amalgamfüllung, eine radioaktiv markierte Amalgamfüllung eingesetzt. Und nach 30 Tagen kann man überall im Schaf, in den Organen, aber natürlich vor allem in den Organen, also Niere, Leber etc., kann man sehen, dass sich das Quecksilber eingelagert hat. Und weil es eben radioaktiv markiert ist, kann man sehen, dass es das Quecksilber ist, das aus dieser Füllung gekommen ist. Dauert ungefähr 30 Tage, dann ist es überall im Körper drin.
Okay, also das ist der Beweis und das ist natürlich sehr eindrücklich. Und mit dem gesunden Menschenverstand kann man das auch, glaube ich, schon, kann man sich da annähern, dass man sagt, das giftigste Schwermetall, also darüber kommt halt, kommen dann nur noch die kommt Plutonium und so.
Radioaktive Elemente,
genau. Genau. Das ist also nicht ganz ohne und es wirkt halt im Grunde genommen auf jedes Gewebe im Körper, egal ob Nerven oder was auch immer, schädlich, toxisch und zerstört für die Funktionalität. Egal, wo es hinkommt. Deswegen gibt es auch nicht so das Symptom. Aber trotz alledem, was sind denn so jetzt auch aus deiner Erfahrung, auch aus der Zusammenarbeit beispielsweise, also mit den Umweltmedizinern, Heilpraktikern, Joachim Mutter, was entsteht denn daraus? Was für Probleme haben denn die Menschen, wenn sie stark mit Quecksilber belastet sind?
Also dazu muss man halt wissen, was macht das Quecksilber letzten Endes im Körper. Und zum einen, also muss ich immer unterscheiden bei Metallen, im Wesentlichen heutzutage drei Komponenten sozusagen. Also ich habe einmal oder vier, einmal so einen Aspekt, dass es eben den Stoffwechsel verändert. Dann habe ich einen immunologischen Aspekt, also Stichwort Allergie. Dann habe ich einen Aspekt, dass es Entzündungen verursacht und ich habe einen Aspekt heutzutage immer mehr, dass Metalle eine Antennenfunktion haben. Allergie bei Amalgam kann man, ist es nicht so, dass es das nicht gibt, aber das ist relativ selten. Also normalerweise, wenn Menschen Symptome haben, dann sind es keine allergischen Symptome. Dann Antenneneffekt ist klar, also auch in jedem Handy, in jedem Mobilfunkgerät ist ein Stück Metall, das letzten Endes als Antenne wirkt und da, wo die Länge der Antenne oder die Antenne eben mit elektromagnetischen Wellen in Resonanz tritt, da habe ich eine Wirkverstärkung. Da gibt es auch ein paar Studien, kann ich nachher vielleicht mal einblenden. Der Haupt Das, was am problematischsten ist an Quecksilber im Körper, ist, dass es oxidative Effekte hat. Also Oxidation bedeutet letzten Endes eine Zerstörung, dass es entzündungsfördernde Botenstoffe im Körper aktiviert. Und das ist zum Beispiel das Glutathion. Das ist ein Stoff, den wir für alle möglichen Entgiftungen, Abwehrfunktionen etc. brauchen, dass es diesen Stoff einfach verbraucht. Das Quecksilber setzt eben an ganz vielen verschiedenen Stellen an im Körper und deswegen sind die Symptome auch relativ unspezifisch. Am stärksten merken tun wir es normalerweise im Nervensystem, weil eben diese freien Radikale, dieser oxidative Effekt unter anderem zerstört die Struktur von Nerven, also das Gerüst sozusagen, das, was beim Menschen der Knochen ist. So gibt es bei so einer Nervenfaser auch so ein Stützgerüst und der zerstört dieses Stützgerüst und damit geht der Nerv unter, stirbt ab. Auch das ist schön in diesem Smoking Teeth Video zu sehen. Also das heißt, wir haben ganz unterschiedliche Ansatzpunkte. Am wichtigsten eigentlich ist der Ansatzpunkt im Nervensystem. Und das ist auch relevant nachher für die Frage, ob und wie ich ausleite dann.
Okay. Und das führt natürlich Schädigung an den Nerven zu vielerlei Beschwerden im Bereich der neurodegenerativen Krankheiten, Alzheimer, also die ganze Demenzkomplex, MS, ja. ALS, Parkinson und so weiter. Du hattest das Glutathion angesprochen, das heißt, das wird verbraucht, das heißt, das ist eigentlich ein Stoff, der uns auch hilft zu entgiften, ist das körpereigene Antioxidans. Die Schwermetalle haben oft leider den Effekt, dass sie uns die eigentlich, also wir haben ja die Entgiftungsfunktion, um sie auch quasi auszuleiten, wobei die eigentlichen Ausleitungsorgane nicht unbedingt sich von der Natur aus gedacht an Schwermetalle richten sollten, sondern an andere Stoffe. Aber die Schwermetalle führen dann oft dazu, dass halt die eigene Entgiftungsfunktion reduziert werden, ne? Indem dann zum Beispiel dieses Glutathion verbraucht wird oder auch an anderen Stellen, dass wir also durch die Belastung immer schlechtere Entgifter dann auch werden.
Ja, hat zum Beispiel ja auch einen Einfluss auf die Funktion der Niere. Also das heißt, die Funktion der Niere wird schlechter. Die Niere brauchen wir aber letzten Endes als Ausscheidungsorgan. Also auch da entsteht dann so ein Teufelskreis letzten Endes. Und wir kommen vielleicht später dann nochmal drauf. Aber deswegen glaube ich auch, dass wenn man wirklich entgiften möchte, dass man initial dazu eine gewisse Unterstützung geben muss. Also dem Körper eine Unterstützung geben muss, eben mit entsprechenden potenten Ausleitungsmitteln, dass der Körper das eben in manchen Fällen schon nicht mehr wirklich alleine hinbekommt. Also wenn jemand gesund ist, dann funktioniert sowas normalerweise noch, dann braucht man im Prinzip keine Ausleitung in dem Sinne, aber wenn jemand eben krank ist oder solche gestörten Funktionen hat, dann ist das, denke ich, notwendig als Anschub. Irgendwann, das Ziel ist natürlich immer, auch bei allem, was wir machen, dass wir den Patienten, den Menschen in eine Situation versetzen, bei der er irgendwann quasi von alleine wieder funktioniert.
Okay. Noch zum Thema Amalgam. Jetzt haben wir es drin, wir haben verstanden, es ist ein Problem. Wie kriegt man es raus? Oder muss man es rausbekommen? Ist das überhaupt, oder kann man da irgendwas anderes machen?
Also zum einen ist es natürlich so, ich würde zunächst einmal erstmal das Amalgam aus dem Mund entfernen. Damit ist die Belastung des Körpers, wenn wir jetzt an dieses verseuchte Schaf zurückdenken, ist die Belastung im Körper natürlich erstmal nicht geringer. Aber der Nachschub ist sozusagen nicht mehr da. Das heißt, die Organe, der Körper wird nicht ständig neu vergiftet. Denn natürlich ist es so, dass der Körper auch solche Schwermetalle abbauen kann, dass er die los wird. Also zum Teil werden sie eingelagert im Körper und damit scheinbar erstmal deaktiviert sozusagen. Und ein Teil wird eben ausgeschieden. Es gab eine Studie bei so philippinischen Minenarbeitern, die Gold abgebaut haben. Beim Goldabbau wird sehr viel Quecksilber verwendet. Und da hat man Menschen genommen, die neurologische Symptome hatten, also wo eigentlich klar ist, dass sie eine Quecksilbervergiftung haben. Und dabei hat man festgestellt, dass es keine Korrelation gibt zwischen dem, was man im Urin gemessen hat, der Menge, und den Symptomen. Das bedeutet, dass der Urin oder auch andere Ausscheidungen normalerweise nicht dazu geeignet sind, um nachzuweisen, dass jemand eine Quecksilbervergiftung hat. Warum ist das so? Weil, wenn man sich das jetzt vorstellt, ich habe zwei Menschen und schütte oben die gleiche Menge Quecksilber rein, und ich mache hinterher eine Messung und dann habe ich einen Menschen, da kommt relativ wenig Quecksilber raus und einen Menschen, da kommt relativ viel Quecksilber raus. Dann wird der Arzt normalerweise sagen, wenn da wenig Quecksilber rauskommt, wow, ist gut, da ist wohl keine Vergiftung da. Das Gegenteil ist aber eigentlich der Fall, das ist nicht so gut, es kommt nämlich nichts raus, weil es im Körper bleibt. Und im Körper kann es dann letzten Endes Schaden verursachen. Da kommt es dann auch wieder darauf an, wo es eingelagert wird. Aber klar ist jedenfalls aus dieser Studie, dass wir wissen, es gibt keine gute Korrelation zwischen dem, was wir messen, wenn wir einfach so den Urin messen, und dem, was tatsächlich ist. Wenn wir wissen wollen, wie stark die Belastung ist, dann machen wir das so, beziehungsweise die Umweltmediziner hier so, dass sie ein Ausleitungsmittel geben, zum Beispiel DMPS, und damit sozusagen für eine Zeit so eine Art Fenster öffnen, um zu gucken, kommt da viel raus, weil eben in dem Moment was mobilisiert wird. Ich habe das selber bei mir ausprobiert und habe dann so einen Urintest alle 30 Minuten habe ich dann Urin gelassen und das dann untersuchen lassen und dabei fest, und dann konnte man sehen, dass eben so in den ersten 2 Stunden dann die Menge an Quecksilber, die rausgekommen ist, immer größer geworden ist und danach wieder abgeflacht ist. Das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, durch so eine Infusion in dem Körper sind, keine Ahnung, 3 Gramm Quecksilber drin. Aber ich kann sagen, hier wird was mobilisiert, da ist was, da lohnt es sich, etwas zu machen. Und aus der Erfahrung der Umweltmediziner kann man dann schon sagen, muss ich hier aktiv werden oder nicht. Natürlich zusammen mit der klinischen Symptomatik. Also wenn jetzt jemand überhaupt keine Symptomatik hat, dann kann man auch warten bis, denke ich, kann man auch warten, bis der Körper quasi das mit der Zeit selber entgiftet. Wobei die Halbwertszeit von Quecksilber im Körper liegt bei 20 Jahren. Also da kann man im Prinzip lange warten.
Ja, wenn man gesund ist oder sagt, naja, mir geht es eigentlich ganz gut, könnte vielleicht ein Tick besser sein oder so, dann bietet es sich auch an, einfach schon auch zu entgiften. Aber da muss man halt keine Rostkur machen. Ne? Dann hat man auch Zeit und dann kann man sagen, okay, ich habe das verstanden. Ich setze einfach ein sanftes, verträgliches Protokoll sozusagen ein, was mich einfach ein bisschen unterstützt, damit halt nicht irgendwann der Punkt kommt, wo quasi das Fass voll ist oder das Dampfschiff untergegangen ist. Ja. Genau, das ist ein wichtiger Punkt, auch zu sagen, okay, wenn man einen Urintest macht und da kommt nichts raus einfach, das heißt nicht viel. Ich warne immer vor den sogenannten Falsch-Negativen. Wenn man nicht richtig testet oder die Ergebnisse nicht einordnen kann, auch bei teilweise Selbsttests, die man macht, nur dass nichts rauskommt, das ist bedenklich oder das sind meistens die Leute, denen es am schlechtesten geht. Also wenn es einem schlecht geht und es kommt nichts raus, dann ist das quasi keine gute Neuigkeit, denn das heißt, dass da einfach eine Entgiftungsproblematik sozusagen da ist. Ne? Ja. Und die Leute, wo einigermaßen was rauskommt, die sind halt die relativ guten Entgifter. Da wird es mobilisiert, da wird es ausgeschieden, da funktionieren die Wege noch.
Genau, deswegen auch, wenn man jetzt fragt, kann ich so eine Ausleitung selber machen? Das kommt, also ich würde immer davor warnen, weil wenn ich ein wirklich potentes Ausleitungsmittel nehme, dann hat das, dann sind das ja immer 2 Phasen bei der Ausleitung. Ich muss das Quecksilber, das im Körper ist, oder die Schadstoffe, die im Körper sind, die muss ich erstens mobilisieren, denn die sind ja irgendwo gebunden, die wenigsten schwimmen frei rum. Die sind irgendwo gebunden und dann müssen sie rauskommen aus dem Körper. Und das ist so die Krux, wenn ich jetzt irgendwas mache, was diese Schadstoffe nur mobilisiert, aber nicht konsequent ausleite, dann kann es sein, dass ich die Belastung eher erhöhe. Und das ist ein Grund, dass ein erfahrener Umweltmediziner weiß erstens, welche Protokolle gut funktionieren. Also wenn ich das hier sehe, dann leiten wir niemals nur mit einem Mittel aus, weil das gut funktioniert, sondern es gibt immer so eine Art zweite und dritte Verteidigungslinie sozusagen, damit, wenn ein Mittel den Schadstoff verliert, das anderweitig aufgegriffen wird und aus dem Körper ausgeleitet wird. Also ein Beispiel, ich habe es auch schon erlebt, dass bei einer Ausleitung mit DMPS Nebenwirkungen entstehen, also sprich Symptomatik, akute Schwermetallvergiftung. Und das ist dann so das Typische, also das heißt, den Leuten geht es auf einmal schlecht, Herzrasen und, und. Also es ist eigentlich fast wie eine akute Schwermetallvergiftung. Und das ist ein Zeichen dafür, dass eben in dem Moment viel mobilisiert wird, aber wenig ausgeleitet wird. Und wenn man dann zum Beispiel relativ hochdosiert Selen gibt, dann ist das innerhalb von Sekunden wieder weg. Das heißt, das Selen bindet dann das freie Quecksilber und dann wird es eben doch ausgespült. Aber das sind Dinge, deswegen kann ich jetzt nicht empfehlen, nehmt alle Selen dazu, weil Selen kann man auch überdosieren und das sind eben Sachen, die gehören letzten Endes aus meiner Sicht schon in die Hand von einem erfahrenen umweltmedizinisch tätigen Kollegen. Das heißt nicht, dass man immer Termine vor Ort machen muss. Also das ist auch hier normalerweise nicht so, aber man muss mit dem Umweltmediziner oder sollte mit dem Umweltmediziner zusammen eben ein bestimmtes Protokoll erstellen und auch ein Feedback geben, wie geht es mir danach und dann gegebenenfalls eben dieses Protokoll abändern. Meine Meinung, die ersten ein, zwei Termine, vor allem bei Menschen, die irgendwie krank sind, sollten vor Ort stattfinden, weil einfach eine Menge schiefgehen kann. Und das ist blöd, weil wenn es jetzt im Körper umgelagert wird, also umlagern heißt zum Beispiel, typischerweise ist ja im Fettgewebe auch, sind Schadstoffe gespeichert. Wenn ich das jetzt mobilisiere und dann ist es frei und hinterher wird es ins Nervengewebe eingelagert, dann ist das nicht gut. Also dann erhöhe ich eigentlich den Schaden eher, als dass ich den Patienten nutze. Das ist übrigens auch ein Grund. Wir versuchen ja, wenn die Patienten zu uns kommen, immer das Leben ein bisschen umzukrempeln, also an allen Schrauben so ein bisschen zu drehen. Wenn jetzt jemand ein bisschen zu viel Kilos drauf hat, dann empfehlen wir normalerweise in so einer Ausleitung und Entgiftungsphase nicht noch zusätzlich abzunehmen, weil da wird so viel mobilisiert, dass es den Menschen dann einfach schlechter geht. Also ja, eins nach dem anderen dann.
Ja. Weil, zur Erklärung, die Giftstoffe sich, viele Giftstoffe sich im Fettgewebe ablagern.
Genau, und dann wird das eingeschmolzen und dann sind die frei.
Ja, und dann, da sind sie eigentlich ganz gut. Der hat ja eben schon gesagt, der Körper, der sucht sich immer so die besten Wege und da kann das ganz gut weglagern. Und da ist dann erstmal relativ safe. Genau, also bei der Entgiftung muss man aufpassen, dass man auf jeden Fall ein bestimmtes Protokoll verfolgt, dass man Reihenfolgen einhält und nicht zum Beispiel anfängt, auf Teufel komm raus zu entgiften, beziehungsweise Gifte zu mobilisieren, bevor man sich nicht dem Thema Zahngesundheit und Amalgam gewidmet hat. Denn wenn man jetzt anfängt, Gifte zu mobilisieren, beispielsweise mit Chlorella oder solchen Sachen, die jetzt so allgemein verfügbar sind, und man hat aber noch eine Füllung oder auch Splitter, da möchte ich jetzt noch drüber sprechen, dann kann man einfach dann mobilisiert man das Gift, was man schon im Mund hat und verteilt es. Das ist mir selber passiert.
Ja, und das Zweite ist natürlich, wenn ich anfange, versuche im Körper die Depots leer zu machen, die werden natürlich immer wieder aufgefüllt durch die Füllungen, die ich im Mund habe. Da wird ja ständig dann Quecksilber frei. Das heißt, das wird normalerweise nicht besonders gut funktionieren. Ganz kurz nochmal zur Chlorella, wenn wir schon drüber sprechen. Wir empfehlen inzwischen tatsächlich nur noch Chlorella zu verwenden, die aus geschlossenen Systemen, also indoor irgendwie kommt. Da gibt es ein paar Anbieter, ohne dass ich jetzt da Namen nennen möchte, aber das Problem an Chlorella ist eben, dass sie sehr, sehr gut Schwermetalle bindet und viele Chlorella, die in der freien Natur wachsen, haben dann eben bestimmte Schadstoffe in sich. Wir haben es auch schon erlebt, dass wir Zertifikate von Anbietern bekommen haben und die Charge auch okay war. Und bei der nächsten Charge sah es dann schon anders aus. Also wir testen die Chlorellas, die wir verwenden, auch selber. Also sprich, schicken selber dann nochmal zur Analyse. Und da findet man dann doch manchmal ein bisschen mehr, als einem recht ist. Gilt übrigens auch spannenderweise für das DMPS. Auch DMPS selber ist praktisch immer in einer gewissen Weise belastet. Wir können uns eigentlich nur aussuchen, mit welchem Schadstoff sozusagen. Also es ist fast egal, von welchem Hersteller, auch das haben wir untersucht, fast egal, von welchem Hersteller, man findet immer gewisse Belastungen da drin. Ist aber auch kein Wunder, weil wir leben nun mal auf diesem Planeten und auch alle Supplements und alle Medikamente werden auf diesem Planeten hergestellt und es ist sehr, sehr schwierig, das komplett sauber heutzutage zu bekommen. Aber deswegen bei Chlorella unsere Empfehlung möglichst indoor. aber zurück zu...
Kurz noch ein Wort von mir. Ich bin selber in meinem Protokoll von Chlorella abgekommen. Das hat verschiedenste Gründe. Das ist einer der Gründe, weil viele Menschen suchen dann, also gute Chlorella ist ziemlich teuer. Und in meiner Erfahrung, ich habe auch das in meinem Protokoll gehabt und dann habe ich gesehen, die Leute suchen jeden Weg, um an billiges Chlorella zu kommen. Ja. Wie viele E-Mails ich da beantworten musste, unfassbar. Dank Joachim, das in meinem Podcast erzählt. Aber also das ist schon mal das eine. Das heißt, da läuft man einfach Gefahr, dass die Leute tatsächlich auf minderwertiges, belastetes Chlorella zugreifen. 10% der Leute vertragen es nicht. Das Protokoll ist kompliziert, wenig mobilisiert, viel bindet und so weiter. Das ist sehr komplex und letzten Endes waren dann für mich persönlich aus meiner Erfahrung die Erfolge nicht da. Aber wir wollen uns jetzt, ich möchte gerne von dir erstmal vielleicht wissen, wie kann man Amalgam entfernen und also sicher entfernen und wie ist es unsicher? Und dann vielleicht schon mal direkt den Hinweis darauf, ich hatte eben über Amalgam-Splitter und so weiter geredet, was kann daraus dann entstehen?
Ja, also Amalgam entfernen, also oder sagen wir mal nochmal ganz kurz ausgedrückt, immer mehr Patienten, die jetzt zu uns kommen, früher waren wir relativ exklusiv, eine von wenigen Praxen, die, also früher heißt vor 10 Jahren oder länger, von den Praxen, die Amalgam mit komplexen Schutzmaßnahmen entfernt haben. Heute bieten es durchaus, oder die Amalgam-Entfernung an sich, immer mehr Zahnärzte an. Ganz viele nageln sich ja inzwischen gerne so ein Schild ganzheitlich an die Tür und bohren das Amalgam raus. Das funktioniert aber eben nicht immer so richtig gut. Und inzwischen haben wir einen größeren Teil von Patienten, die sich am Amalgam entfernen lassen und hinterher Beschwerden hatten. Und was ist die Ursache? Dass es eben nicht sachgerecht entfernt worden ist. Und sachgerecht wird für uns bedeuten, dass wir einmal vor mechanischem Abrieb, vor mechanischen Teilen sozusagen schützen wollen. Also wenn ich jetzt in einer Füllung bohre, dann wird ja immer was frei. Das fliegt durch die Gegend. So ein Bohrer hat eine Umdrehungszahl von zwischen 80.000 bis mehrere 100.000 und dann fliegt eben das, was ich von der Füllung abtrage oder auch selbst wenn ich sie rausschneide, fliegt eben so ein bisschen was durch die Gegend. Also einmal ein mechanischer Schutz und da ist der Klassiker, dass man eben so einen Kofferdamm zunächst einmal über die Zähne macht. Jetzt höre ich immer wieder vom Kollegen, Kofferdamm bringt nichts. Da gibt es angeblich so Studien, die sagen, dass die Belastung sogar größer wird. Also ich habe dazu erstens keine Studie gefunden, die sagt, dass durch Entfernung unter Kofferdamm die Belastung größer wird. Im Gegenteil, es gibt Studien, die schon zeigen, dass die Belastung unter Kofferdamm geringer wird mit dem Quecksilber. Aber das reicht nicht. Also es gibt tatsächlich immer mehr Kollegen, die Amalgam unter Kofferdamm entfernen. Und soweit ich das weiß, gibt es sogar Universitäten, bei denen Amalgam unter Kofferdamm gelegt wird, was unter materialtechnischen Aspekten eigentlich so gut wie keinen Sinn macht, sondern eher unter solchen Schutzaspekten. Das reicht nicht, weil die größere Belastung haben wir durch die Quecksilberdämpfe. Und das heißt, wir müssen den Patienten vor den Dämpfen schützen, die beim Legen und beim Rausbohren der Füllung entstehen. Die entstehen immer, also auch wenn eine Füllung im Mund ist, habe ich Quecksilberdämpfe, aber weniger als beim Legen und beim Rausbohren. Beim Legen, weil das Quecksilber, das Amalgam noch nicht abgebunden ist und da freies Quecksilber da ist, beim Rausbohren, weil ich mit relativ hohen Drehzahlen rangehe. Wir arbeiten zwar drehzahlreduziert, aber trotzdem sind die natürlich immer noch relativ hoch, weil ich muss durch ein Metall durchschneiden. Dafür brauche ich eine gewisse Drehzahl. Da entsteht eben gewisser Quecksilberdampf. Aber eben auch, wenn die Füllung liegt, kann man auch in dem wunderschönen Film Smoking Teeth sehen. Also da wird mit einem Radiergummi, glaube ich, über so eine 40 Jahre alte Amalgamfüllung einmal drüber radiert, was der Politur von Füllungen entspricht oder was dem Knirschen von Zähnen entspricht, was dem Zähneputzen entspricht. Und schon kann man vor dem Fluoreszenzbildschirm sehen, wie Quecksilber frei wird.
Ja, Kaugummi kauen.
Genau. Also das heißt, Wir müssen den Patienten beim Entfernen der Füllung auch davor schützen, dass Quecksilberdämpfe oder vor allem davor schützen, dass Quecksilberdämpfe entstehen. Das machen wir dadurch, dass wir nochmal einen speziellen Sauger verwenden, der nennt sich Cleanup, kommt aus Skandinavien. Der umfasst den Zahn vollständig. Dadurch wird zum einen nochmal zusätzlich verhindert, dass Späne durch die Gegend fliegen, aber eben auch der Quecksilberdampf direkt vor Ort abgesaugt. Dann machen wir es, gibt es jetzt im Moment, gehen wir zwei Wege. Entweder der einfachere Weg ist, wir haben so wie so einen kleinen Staubsauger sozusagen, den man vor dem Patientenmund dann macht und der die Dämpfe, die da entstehen, alle direkt wegsaugt. Und die andere Möglichkeit ist, das ist das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben und nach wie vor auch machen, ist, dass der Patient auf die Nase eine Zufuhr von frischer Luft bekommt. Das heißt, nicht die Raumluft einatmet, sondern frische Luft dazu bekommt. Und damit verhindern wir, dass er eben die kontaminierte Raumluft einatmet. Die wird immer ein bisschen kontaminiert sein. Wir haben einen Ventilator in den Scheiben drin. Es wird also, oder man kann auch das bei geöffneten Fenstern dann machen und entsprechend unter Klimaanlage oder Ventilation, dass die Luft, die in dem Raum ist, eben möglichst sofort ausgetauscht wird immer. Aber wichtig ist, auf welche Weise auch immer, aber den Patienten vor den Quecksilberdämpfen zu schützen.
Okay. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn jetzt jemand sagt, gut, ich habe mein Amalgam ist raus, das wurde schon vor 10 Jahren oder so gemacht. Findest du dann noch diese eben schon besprochenen Splitter und so weiter? Kann es da sein, dass da noch unter anderem Füllungen oder Kronen oder im Kiefer, dass da noch Amalgamreste irgendwo sitzen? Und wie häufig ist sowas?
Relativ häufig. Also wir haben natürlich, sagen wir mal, so ein selektiertes Klientel, die kommen, weil sie ein Problem haben. Und normalerweise, wenn Menschen ein gesundheitliches Problem haben, dann kann man schon aus meiner Erfahrung sagen, zu 80% finde ich auch an den Zähnen irgendwo was. Mhm. Die Zähne haben einfach leider da einen großen Impact auf die Gesundheit. Und es sind verschiedene Dinge. Also zum einen muss man gucken, typischerweise findet man unter vielen alten Goldkronen Füllungen aus Amalgam. Das heißt, das sehe ich natürlich vorher auf dem Röntgenbild nicht, aber das Amalgam wurde früher als Aufbaumaterial verwendet. Das heißt, wenn ein Zahn so ein bisschen stärker zerstört ist, dann baut man den erstmal auf, dass er so eine ungefähre Zahnform wieder hat. Das macht man oder sollte man heute eigentlich mit Kunststoffen oder Zementen machen, hat man früher aber eben mit Amalgam gemacht. Das bedeutet, unter vielen schönen alten Goldkronen findet man noch Amalgam. Das Zweite ist, das sollte heute eigentlich nicht mehr der Fall sein, aber man findet es in älteren Versorgungen, dass für Wurzelfüllungen, das nennt man dann retrograde Wurzelfüllungen, dass von der Wurzelspitze an sozusagen Amalgam verwendet worden ist zum Verschluss bei wurzelbehandelten Zähnen. Und das, was wir mit am häufigsten finden, sind eben so Amalgamsplitter, die entweder im Kieferknochen drin sind oder eben auch im Zahnfleisch drin sind, die normalerweise einfach durch ein unsachgemäßes Legen der Füllung oder durch ein unsachgemäßes Rausbohren der Füllungen entstanden sind. Und wenn man sich vorstellt, um neurologische Schäden zu verursachen, reichen Nanogramm, also weniger, also auf jeden Fall weit weniger als Milligramm aus. Das heißt, wenn ich irgendwo größere Splitter im Kiefer habe, dann ist das als Depot, wenn es richtig blöd läuft, im Prinzip schon genug sozusagen. Und deswegen sagen wir eben, es geht nicht nur darum, Amalgamfüllungen zu entfernen, sondern auch alles, was an metallischen Splittern im Kiefer ist, möglichst zu entfernen. Und das finden wir relativ häufig. Und das ist, muss man sagen, fast die schwierigere Arbeit, denn diese Splitter sind relativ klein. Und wenn man sich das vorstellt, wenn ich so eine Füllung zerspane, dann sind das ganz, ganz viele Splitter auf einmal. Und da sieht man manchmal Fälle, wo ich im Vorhinein schon sagen kann, die können wir gar nicht mehr alle rausholen. Da sind so viele kleine Splitter drin, da konzentrieren wir uns mal auf die größten, wenn es dann überhaupt dann noch was bringt. Und das ist eben auch der Grund, warum ich sage, warum wir normalerweise den Patienten empfehlen, wenn sie nicht die Möglichkeit haben, das Amalgam unter maximalen Schutzmaßnahmen zu entfernen, dann lassen sie es erstmal lieber drin. Das heißt nicht, lassen sie es immer drin, sondern muss man ehrlicherweise sagen, suchen sich jemanden, der bereit ist, das Amalgam unter maximalen Schutzmaßnahmen zu entfernen. Weil alles, was danach kommt, solche Splitter zu entfernen, ist schwierig, unangenehm, mit chirurgischem Eingriff verbunden. Ist eigentlich immer blöd, wenn man sowas machen muss.
Ja, also wenn man sich vielleicht auch noch nicht leisten kann, dann lieber ersparen oder man kauft, nimmt ein Seil und ein Pferd. Dann hat man es auch schnell erledigt, das Thema.
Ja. Ja, also wir hatten ja drüber gesprochen. Also natürlich, es gibt immer verschiedene Komponenten, wie man gesund wird. Und die Zähne sind wichtig, aber bevor ich was falsch mache, dann mache ich es lieber erstmal gar nicht. Also es gibt manchmal Patienten, die sagen, wenn ein Patient Beschwerden hat, machen Sie irgendwas. Aber wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, wenn ich nicht weiß, was der richtige Weg ist, dann ist irgendwas machen auch nicht der richtige Weg. Da muss man eben, und so ist es, wenn das finanziell jetzt nicht machbar ist, dann muss man eben Alternativen suchen. Ich kann nur sagen, was ist der beste Weg? Und der beste Weg ist, die Metalle zu entfernen. Aber wenn jetzt gar kein Geld ist, dann ist sicherlich der beste Weg, erstmal sich zum Beispiel gesund zu ernähren oder sowas. Das ist billiger auf jeden Fall. Aber also wir informieren den Patienten halt darüber, was ist der beste Weg. Und wenn ich Metallsplitter im Kiefer sehe, dann kann ich nur sagen, die sollten möglichst raus. Und ich habe es auch bei ärztlichen Kollegen erlebt, die gar nicht mal so viele, aber eben so ein paar Metallsplitter im Kiefer hatten, die wirklich neurodegenerative Symptome entwickelt haben und die nach der Entfernung, wo es nach der Entfernung Schritt für Schritt auch wieder besser geworden ist. Also und das ist eben unsere Empfehlung einfach,
okay,
das möglichst alles zu entfernen.
Ich frage dich ganz am Ende, aber wir müssen ein bisschen jetzt auf die Tube drücken, sonst wird es zu lang. Aber ich will dich am Ende nochmal fragen, wie man da die Prioritäten eigentlich zu setzen hat. Vielleicht jetzt so ein bisschen im Schnelldurchgang. Wie sieht es mit anderen, jetzt waren wir beim Thema Amalgam. Wie sieht es mit anderen Metallen aus? Gold, Titan? Was haben wir ansonsten noch für problematische Stoffe im Mundbereich?
Also als ich angefangen habe, Amalgam zu entfernen, da gab es noch relativ wenig alternative metallfreie Materialien und damals war halt die Alternative Gold oder Goldlegierungen und da gab es dann auch so Biogolde, wobei so manches Biogold dann 20-30% Kupfer in der Legierung hatte. Also das heißt, wir haben es häufig mit Goldlegierungen zu tun. Das Problem ist, dass diese Legierungen natürlich nicht unlöslich sind und ich habe bei den Metallen, die in den Körper reinkommen, zwei wesentliche Aspekte. Einmal dann schon einen allergologischen Aspekt, also es gibt definitiv mehr Allergien gegen Gold zum Beispiel oder Kobalt oder Palladium, das sind so typische Metalle, die in Legierungen drin sind, als gegen Quecksilber. Also ich habe ein Allergieproblem und dann habe ich nach wie vor dieses Antennenproblem, das bei allen Metallen und die Metalle kommen in den Körper und können dort, wir haben für viele oder für fast alle Stoffwechselprozesse, da sind Metalle als Katalysatoren dran beteiligt. Und wenn jetzt so ein Metall, das da so ein Stoffwechselprozess steuern soll oder mitsteuern soll, verdrängt wird und von einem anderen Metall ersetzt wird, dann werden auch die Stoffwechselprozesse verändert. Das heißt, hier greifen die Metalle ein und ich habe auch ganz klar entzündungsfördernde Tendenzen wieder. Das zweite, also das sind vor allem, betrifft eben vor allem Goldlegierungen, Spargoldlegierungen, also Palladium-Basislegierungen. Und das zweite große Thema, das wir hier natürlich haben und das auch ein Grund ist oder war, warum wir vor 10 Jahren schon umgestellt haben auf metallfreie keramische Implantate, ist das Titan. Titan wird in der Zahnmedizin wenig für Kronen, Brücken etc. verwendet, viel oder fast nur für Implantate. Und da ist es durchaus ein Problem. Also wenn ich ein Titanimplantat rausdrehe, dann sehe ich an dem Knochen, dass sich da Bestandteile gelöst haben und die in den Knochen eingedrungen sind. Also ich sehe Verfärbungen in den Knochen. Das heißt, auch das Titan kommt in den Knochen rein. Und jetzt ist es so, die Kollegen sagen dann immer, ja, es gibt keine Allergien gegen Titan. Das stimmt, so kann man so sagen. Also es ist sicherlich, also ich habe noch, glaube ich, keine Titanallergie in dem Sinne gesehen. Das Problem ist aber, es werden Partikel, es wird Titan frei. Das Titan, diese Partikel reagieren, Titan ist ein sehr reaktives Metall, reagieren mit Sauerstoff, es wird Titanoxid raus. Und der Körper möchte diese Titanoxidpartikel aber loswerden. Das heißt, er schickt da seine Makrophagen, seine Fresszellen hin und daraus kann ein entzündlicher Prozess entstehen. Und ich habe vor einigen Jahren Zahlen gehört, dass das bei so 10-15% der Bevölkerung stattfindet, dieser entzündliche Prozess. Inzwischen habe ich Zahlen gehört, dass es bei 40-50% der Menschen stattfindet, dieser Prozess. Also ein entzündlicher Prozess. Und was spannend zu beobachten ist, ist, dass auf den großen Implantologie-Kongressen sind wir vor 10 Jahren noch komplett ausgelacht worden mit den keramischen Implantaten. Und jeder, der gesagt hat, mit Titan könnte es ein kleines Problem geben, ist ausgelacht worden. Und heute befasst sich ein großer Teil der Präsentationen von Titanimplantaten, nämlich genau mit diesem Thema Entzündungen im Kieferknochen, also rund um Titanimplantate. Periimplantitis ist das Thema schlechthin auf allen Implantologiekongressen inzwischen. Und das mag damit zu tun haben, dass Titan auch immer mehr, dass wir immer mehr mit Titan konfrontiert werden. Also es ist ein Weißmacher, ein Bleichmittel, also in vielen Zahncremes, Medikamenten etc. ist Titanoxid als Weißmacher mit drin. Das heißt, der Körper wird damit immer mehr konfrontiert. Kann sein, dass es deswegen daraus resultiert, dass auch immer mehr Entzündungsreaktionen dann auftreten. Also so zusammengefasst, neben dem Quecksilber oder neben dem Amalgam sind es alle Arten von Legierungen, hochgoldhaltige, aber auch Spargoldlegierungen, Stichwort Palladium, aber auch Gold als Probleme, sowohl entzündlicher Art als auch stoffwechselverändernd, als auch das physikalische Antennenproblem und Titan. Das sind so die wesentlichen Metalle, die in der Zahnmedizin sonst noch verwendet werden.
Okay, das heißt, wir haben hier auf jeden Fall eine Reaktion des Immunsystems. Das Immunsystem reagiert mit Entzündung und das ist natürlich etwas, was dann chronisch da ist und ist dann einfach nochmal eine weitere Belastung.
Also Entzündung ist so dieses Thema, um das sich eigentlich alles in der Zahnmedizin am Ende dreht, denn also die Entzündung ist für uns so diese Epidemie des 21. Jahrhunderts. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen noch eine andere angebliche Epidemie, aber Entzündung ist so das Hauptthema eigentlich und das ist auch ganz einfach erklärt. Eine Entzündung ist im Prinzip eine gute Maßnahme des Körpers. Also es kommt irgendein Fremdstoff, den kennt er nicht und dann wird das ganze Körpersystem darauf fokussiert, diesen Eindringling von außen, sei es nun Virus, Bakterium oder auch ein Schadstoff, loszuwerden. Das ist in der Entwicklungsgeschichte eine ziemlich gute Idee gewesen, weil da gab es nicht so viele Eindringlinge sozusagen und nach einer gewissen Zeit war das wieder weg und der Körper konnte wieder umstellen von Entzündung auf einen Normalmodus. Und das findet aber heute deswegen kaum mehr statt. Und das heißt, wir sind in einem ständigen chronischen Entzündungszustand, weil ständig irgendwelche Eindringlinge kommen. Und dieser chronische Entzündungszustand führt dazu, dass wir dass alle unsere Ressourcen sozusagen erschöpft werden. Deswegen auch ein typisches Symptom, aber eben natürlich nicht nur von Quecksilber, Amalgam, wurzelbehandelten Zähnen, aber ein typisches Symptom heutzutage, das werden viele, viele Menschen bestätigen können, ist chronische Müdigkeit, Muskelschmerzen, sexuelle Unlust. Das sind alles Symptome von chronischer Entzündung. Und die Metalle im Körper machen eben auch chronische Entzündung. Ja. Solange sie da sind.
Ja, und es ist ja dann ein Baustein. Ne? Das ist ja vielleicht jetzt mit einem kleinen Stückchen Titan in meinem Mund und ansonsten bin ich tipptopp, ist wahrscheinlich kein Problem. Im Labor vielleicht schon feststellbar, dass ich etwas erhöhte Entzündungswerte habe. Aber wir haben ja noch viele andere Faktoren. Und deswegen wieder, man muss halt überall ansetzen.
Ich persönlich. Genau, du hast so dieses Fassmodell, so, dass das irgendwann überläuft. Wir erklären es dem Patienten immer mit so einer Treppe, wo wir so mit jedem Baustein so eine Stufe höher kommen und irgendwann erreiche ich so ein Level, wo ich tatsächlich im Blut schon ein bisschen was messen kann. Patienten geht es eigentlich noch gut, aber ich kann die ersten Veränderungen im Blut feststellen. Und dann geht es immer weiter und ich komme irgendwann über eine Schwelle und dann merkt es auch der Patient. Und unser Ziel ist eben immer, möglichst unter dieser Schwelle oder sogar unter dieser Schwelle zu bleiben, wo überhaupt schon was feststellbar ist. Also wir erklären es immer mit so einem Treppenmodell dann einfach.
Okay, Treppe fast bei mir Dampfschiff. Ich habe selber im 2019 meine Entzündungswerte gemessen. Also da habe ich alles gemessen, sagen wir mal. Und bis dahin hatte ich noch, oder kurz vorher hatte ich noch eine Amalgamfüllung. Ich hatte eine Nico und das haben wir dann rausgemacht. Und gut, es ist eine Menge passiert seitdem. Ich habe dann natürlich auch angefangen zu entgiften und so weiter. Aber ich habe jetzt gerade meine ich im Juli 2020, habe ich meine Entzündungswerte gemessen und die sind, also vorher war ich so im roten Bereich, also richtig so am Ende der Skala quasi alles entzündet und jetzt bin ich genau auf der anderen Seite, also viel niedriger geht gar nicht.
Das ist top.
Ja, und das, obwohl noch ein bisschen Altlasten auch im Kieferbereich waren, das ist jetzt noch gar nicht mit reingekommen sozusagen und ich immer noch eine Schwermetallbelastung habe, wo ich mich jetzt der ganzen Sache noch weiter widmen darf, aber trotz alledem ist da schon eine Menge passiert, also das zeigt dann auch im Labor kann man sozusagen, und ich habe das auch gespürt, dass für mich 2020 sozusagen irgendwie das Ganze nochmal nach vorne ging. Ich einfach, dieser Bereich, ein anderes Bild, was ich benutze, ist so, also als ich aus der chronischen Müdigkeit rausgekommen war, da war es dann irgendwann so wie, ich sag mal, man bewegt sich auf dem Eis, auf dem dünnen Eis. Ja? Und wenn ich alles richtig gemacht habe, dann konnte ich da Schlittschuh fahren, dann war es irgendwie nett so, da fühlt man sich tipptopp, aber das Eis war dünn. Ja. Und sobald ich, sagen wir mal, 3 Nächte schlecht geschlafen hatte oder irgendwie mein Sportprogramm weggelassen habe oder irgendwie irgendwelche Umstände kamen, Stress kam, dann laufe ich Gefahr und ist dann auch zeitweise mal wieder gewesen, dass ich ein paar Tage oder eine Woche oder so dann letzten Endes so in diesem Bereich der chronischen Müdigkeit wieder war, wo die Beine 50 Kilo wiegen und so. Und dieses Eis ist jetzt halt dann, also spätestens jetzt in diesem Jahr 2020, viel, viel dicker nochmal geworden.
Ja. So. Und das ist auch typisch, also das beobachten wir bei sehr vielen Menschen, wo wir so Ausleitungen dann machen, wenn wir den Weg so ein bisschen begleiten, dass es denen manchmal relativ zügig besser geht, aber dass das ein sehr, sehr labiles Gleichgewicht dann ist und dass da Kleinigkeiten kommen und denen geht es sofort wieder schlechter. Und das ist auch bei vielen chronisch Kranken, klassisch so MS zum Beispiel, zu beobachten, dass man die häufig sehr schnell hinbekommt, besser bekommt, aber da kommt eine Kleinigkeit und die kriegen wieder einen Schub. Und Kleinigkeit kann da auch zum Beispiel Behandlung beim Zahnarzt sein und deswegen gibt es dann da bestimmte Maßnahmen, die wir ergreifen, dass zum Beispiel bei einer MS sowas dann nicht passiert. Aber diese Labilität, das ist so sehr typisch am Anfang sozusagen und die Hoffnung ist halt, dass man dann immer stabiler wird. Ne? Was eben zeigt, dass der Abstand zu dieser Grenze krank immer größer wird, dass da auch mal ein Peak kommen kann, ohne dass ich die gleich wieder durchbreche und ich wieder einen Rückfall habe. Sozusagen. Das muss das Ziel sein, so weit wie möglich von der Grenze weg oder das Fass so leer wie möglich zu machen, dass es nicht so schnell überläuft.
Ja, genau, und das ist ja auch für Gesunde wichtig, weil man braucht ja diesen Headroom, diesen Bereich nach oben hin, weil das Leben hat halt so seine Wellen. Ne? Da kann mal ein Unfall kommen, da kann eine Trennung kommen, da kann ein Tod kommen oder sowas von jemandem, wo man einfach, das bei mir hat es ja auch angefangen mit verschiedenen Traumata, mit starken Einschnitten, die dann meinem Körper, der ansonsten, das hat angefangen in dem Jahr, wo ich am fittesten war. Da bin ich jeden Tag Fahrrad gefahren, hatte keinen Alkohol mehr getrunken, hatte aufgehört zu rauchen ein Jahr lang und dann hat es angefangen. Aber das kam halt dadurch, dass einfach Stressfaktoren auf mich eingewirkt haben. Also da sollte man so ein Sicherheitspolster haben und deswegen macht es total Sinn, meiner Meinung nach in die eigene Gesundheit zu investieren. Egal, ob man, wie es einem sozusagen geht, weil wir wollen ja alle, ja, ein tolles Leben haben, viel Energie haben, viel bewegen können und dann auch gerade im Alter, und das wird ja immer seltener, wirklich gesund sein und funktionierenden Kopf haben und so.
Ne? Aber was du eben beschrieben hast, das zeigt eben genau, dass alles, was von außen auf uns einwirkt, am Ende im Körper gleich endet sozusagen, nämlich Stress, chronische Entzündung. Und es zeigt aber auch, und das ist so ein Bereich, wo ich für mich zumindest persönlich sehr viel Wert lege, neben all diesen greifbaren Faktoren, wie wichtig der Kopf ist, wie wichtig mentale Hygiene sozusagen ist und wie groß der Einfluss auf unsere Gesundheit ist. Ich glaube, das wird in den meisten medizinischen Bereichen, wenn es um Entgiftung geht, ziemlich unterschätzt. Also wir sprechen immer über Metalle entfernen, über Chlorella, über DMPS, über Ausleitung und dies und das machen. Und ich erlebe auch viele Patienten, die kommen dann, die sind die sind so in so einer Spirale drin, wo man sieht, der Kopf, der ist da schon gar nicht mehr, da müssten sie eigentlich anfangen sozusagen. Das ist so das mit das Allerwichtigste. Und du sagst es ja, also, du warst fit und dann kommen eben so Traumata dazu. Und das sind, ich gehe mal davon aus, das waren erstmal keine physischen Traumata, sondern andere. Und das hat einen extremen Einfluss darauf.
Also, ja, sowohl als auch. Das war erst eine Trennung. Die habe ich aber dann, also von der Familie und so, da war dann meine Tochter weg und so. Das war für mich hart. Und das war 3 Monate, war das ehrlich gesagt die Hölle. Vor allem durch mein eigenes Kopfkino und so, die Gedankenwelt, die man da aufbaut. Nichtsdestotrotz, dann hatte ich einen Unfall. Als das gerade wieder irgendwie besser wurde, hatte ich dann einen Fahrradunfall, sehr, sehr harter Aufprall und da ging es dann eigentlich los. Und dann habe ich noch eine OP oben drauf gelegt und dann war ganz vorbei. Ja. Okay, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja. Kunst, vielleicht kurz noch Kunststoff, Zementfüllung, wie sieht's da aus? Und was ist dann, was wäre jetzt dann die Lösung? Wie kriege ich die Zahnmetalle raus und was ist so eigentlich der Optimalzustand?
Ja, also genau, unser erster Schritt ist natürlich zu sagen, wir wollen metallfrei sein. Und dann stellt sich die Frage, wenn metallfrei, wie versorgen wir die Zähne? Und das ist tatsächlich, als wir damit angefangen haben vor 15 Jahren, war das eine noch größere Herausforderung als heute. Wenn wir jetzt erstmal nur oder einfach mal nur über welche Alternativen bei Füllungen etc. habe ich, für Füllungen, Kronen, Inlays etc. habe ich, dann sind es 3 große Gruppen. Das ist einmal Keramik, das ist das, was wir überwiegend verwenden. Dann haben wir Kunststoffe und Zemente. Es gibt vieles dazwischen, also es gibt jetzt heute keine komplette Abgrenzung mehr zwischen Kunststoffen und Zementen, aber das sind so die Hauptgruppen. Vereinfacht gesagt, Zemente, die basieren alle auf so diesem guten alten Zinkphosphat-Zement sozusagen, den wir heute auch tatsächlich ab und zu noch verwenden, weil er die wenigsten Zusatzstoffe enthält. Und dann eben Kunststoffe, das nennt sich, sind eigentlich eher komposite, zusammengesetzte Verbundstoffe. Der reine Kunststoff-Plastikanteil sozusagen, der ist heutzutage da eher gering drin. Das ist im Prinzip wie so ein Netz, in das keramische Partikel oder vorgehärtete Partikel eingebunden sind. Also diese 3 Gruppen habe ich. In meiner Philosophie, und da gibt es auch genug Studien dazu, Kunststoffe und Zemente sind natürlich leider nicht so haltbar wie Amalgam. Das heißt, wenn ich da sowas verwende, dann werde ich die öfter austauschen müssen. Der Nachteil ist, mit jedem Mal an den Zahn rangehen, entferne ich ein bisschen Zahnsubstanz und irgendwann ist nicht mehr genug Substanz da. Deswegen bewerten wir Kunststoffe ein bisschen kritisch. Wir verwenden sie nur bei relativ kleinen Füllungen. Das heißt, wenn ringsherum noch eigener Zahn steht und ich tatsächlich nur ein kleines Loch flicken muss, dann ist es für mich okay. Sobald die Zahnwände zur Seite hin irgendwie durchbrochen sind, sage ich, müssen wir ein keramisches Inlay dann machen, weil das einfach eine viel, viel höhere Stabilität hat. Das andere ist, dass wir nicht hundertprozentig wissen, weil es nicht ausgewiesen wird, was in diesen Kunststofffüllungen alles drin ist. Und es gibt zunehmend mehr Studien, und das ist auch ein Thema zum Beispiel im Curriculum Umweltmedizin oder Umweltzahnmedizin, zunehmend mehr Studien, die eben zeigen, dass auch aus den Kunststoffen schädliche Stoffe entlassen werden. Epoxidharze zum Beispiel. Das Problem ist, wenn ich nicht genau weiß, was drin ist, weiß ich nicht genau, woran ich mich suchen muss. Und die Hersteller deklarieren es auch nicht. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, da ist ein Stoff, der ist nicht gut, Beispiel war Bisphenol A, dann kann ich den Hersteller fragen, ist in eurem Kunststoff oder in eurem Komposit, ist das Bisphenol A drin? Ja oder nein, dann sagen die mir das. Aber mehr nicht. Die sagen nicht, was sie stattdessen verwenden, wenn es nicht drin ist. Das heißt, ich kann so Step by Step den Kunststoff suchen, wo ich weiß, da ist kein Bisphenol A drin, da ist kein HEMA drin, Tecma, all diese Stoffe, von denen ich heute weiß, die sind nicht so gut. Ich weiß aber nicht, womit die ersetzt worden sind. Und das bedeutet, auch mit den Kunststoffen handeln wir uns möglicherweise ein Problem ein, das wir heute noch nicht so kennen. Aber muss man auch sagen, es wird mit relativer Sicherheit nicht so groß sein wie das Quecksilberproblem. Es ist nicht so, dass die total bio sind, aber sie sind sicherlich nicht so problematisch wie das Quecksilber. Besser, stabiler, weniger problematisch sind auf jeden Fall Keramiken, wenn ich sie verwende. Was man wissen muss, ist, auch eine Keramik muss ich immer mit einem Kunststoff oder einem Zement einsetzen. Aber vom Volumen her, von der Menge her, ist es viel, viel weniger natürlich, als wenn ich eine ganze Füllung mache. Das heißt, dieses Problem ist nicht weg. Ich reduziere es aber deutlich. Mechanisch, langfristig Haltbarkeit ist von Keramikversorgungen genauso gut oder besser wie von Amalgam- oder Goldversorgungen. Nachteil ist, ich muss es sauberer, besser als Zahnarzt verarbeiten. Also wenn ich eine Amalgamfüllung in so einen Speichelsee setze, dann wird die wahrscheinlich trotzdem funktionieren. Und ich sehe häufig Amalgamfüllungen, wo ein großer Randspalt zum Beispiel ist und trotzdem kaum oder keine neue Karies da ist.
Wenn ja, weil es so giftig ist.
Genau. Wenn ich das, also da gibt es auch Studien dazu, die sagen, also wenn Amalgamfüllungen verloren gehen, dann nie oder fast nie wegen Sekundärkaries, sondern einfach nur, weil sie irgendwann halt brechen oder so. Und das, da kann man sich jetzt drüber freuen, aber man muss sich halt fragen, warum ist denn das so? Und warum habe ich zum Beispiel an der Kunststofffüllung oder an der Keramikfüllung eine größere Gefahr, neue Karies zu bekommen? Und das liegt unter anderem eben daran, dass eine Amalgamfüllung ständig toxisches Quecksilber entlässt und auch die Bakterien drumherum das Quecksilber halt nicht mögen, beziehungsweise halt von dem Quecksilber getötet werden und deswegen da nicht so viel neue Karies entsteht. Das ist aber aus meiner Sicht nicht die gute Nachricht, sondern die schlechte Nachricht an der Geschichte. Und das heißt im Umkehrschluss nicht, dass ich dann halt, weil ich weniger Karies kriege, das Amalgam verwende, sondern das heißt als Anforderung an den Zahnarzt, man muss eben entsprechend gut eine Keramikfüllung oder ein Keramik-Inlay verarbeiten. Also das bedeutet mehr Aufwand, sprich Inlays unter Kofferdamm kleben zum Beispiel. Das ist so gut. Der Gummischutz, den ich auch verwende, um Amalgam auszubauen, weil ich wenn ich einen Kunststoff verwende, dann brauche ich eine absolute Trockenheit im Mund. Da reicht schon ein paar Mal ein- und ausatmen. Da ist ja Luftfeuchtigkeit drin. Das reicht schon, dass die Klebung nicht mehr perfekt funktioniert. Ich kann bestimmte Keramiken, kann ich ohne verwenden. Wenn ich sie nicht zementieren kann, dann bin ich wieder in einer ähnlichen Situation wie mit dem Gold. Macht aber nicht überall Sinn. Also Beispiel Zirkonoxid zum Beispiel als Keramik. Das ist eine extrem harte Keramik. Die könnte ich auch zementieren. Kann ich aber nicht immer und überall verwenden. Wobei auch da Entwicklung so in den letzten ein, zwei Jahren, inzwischen gibt es Zirkonoxide, die wirklich zahnfarben sind. Früher waren die kreideweiß oder dunkelbraun. Heute gibt es Zirkonoxide, die wirklich schon zahnfarben sind. Es gibt Blöcke, aus denen geschliffen wird, die so einen Farbverlauf haben. Also wenn ich heute eine Brücke einsetze, dann muss ich meinen Zahntechniker fragen, was hast du da für ein Material verwendet, weil ich das wissen muss zum Zementieren nachher. Weil ich sehe es tatsächlich heute nicht mehr der Keramik an, aus welcher Keramikart das gemacht worden ist, also in welche Keramikklasse das kommt. Also da sind Entwicklungen da, die das Ganze besser verarbeitbar machen. Ich habe halt, wie gesagt, größere Aufwand, was am Ende auch bedeutet höhere Kosten bei der Versorgung.
Genau, dann vielleicht jetzt zum Abschluss Priorisierung. Also ich habe das jetzt alles verstanden, habe mir auch die anderen Videos angeschaut und sehe jetzt, okay, da habe ich bestimmt ein Problem und mir geht es auch nicht so gut und da sollte ich vielleicht rangehen, aber sowas kann ja locker fünfstellige Beträge werden, auch höhere fünfstellige Beträge, wenn man sich vorstellt, dass man jetzt dann ganz viele Implantate braucht und so weiter. Je nachdem, was man da für eine Situation natürlich vorstellt. Da müssen Sachen gezogen werden, Amalgam muss entfernt werden, dann ja, Brücken, Implantate und so weiter und so fort. Das ist mitunter aufwendig. So, jetzt kann man sich das vielleicht nicht unbedingt gleich leisten. Wie sollte man jetzt da vorgehen? Kann man das irgendwie über eine Zeit staffeln? Wo sollte man anfangen?
Klar, also das hängt immer davon ab, wie groß aktuell der Leidensdruck ist. Also Beispiel schlechte Voraussetzungen, ich habe eine starke neurodegenerative Erkrankung, ALS, MS etc., da sollte man keine Zeit verlieren, weil das, was da an Symptomen zu merken ist, bedeutet, dass schon ein großer Teil der Nerven kaputt ist und da muss man einfach so schnell wie möglich ran. Wenn ich weniger Symptome habe, kann ich mir natürlich mehr Zeit lassen. Wenn ich gesund bin, dann kann ich mir auch mehr Zeit lassen. Also ich habe ja für mich persönlich, ich mache das ja nicht, sagen wir mal, das ganze Konzept, das wir hier machen, das habe ich eigentlich für mich selber sozusagen entwickelt. All das, was wir drumherum machen, das habe ich erst bei mir selber gemacht und dann festgestellt, wow, das funktioniert ziemlich gut, ich werde immer fitter. Ich habe immer gesagt, 10 Jahre, nachdem ich damit angefangen habe, habe ich mich jünger gefühlt als am Anfang. obwohl ich in dieser Zeit älter geworden bin. Und ich bin auch beim Sport zum Beispiel leistungsfähiger geworden. Und das heißt, ich habe mir natürlich Zeit gelassen. Ich habe nicht von 0 auf 100 die Ernährung von Joachim Mutter umgesetzt, sondern ich habe damit angefangen und ich habe kleine Dinge verändert und festgestellt, wow, das bringt was, und habe dann immer mehr gemacht. Und dann steigt auch die Motivation. Das heißt, da hat man durchaus Zeit. Und wenn ich eine Priorisierung sagen wollte, dann würde ich sagen, das Wichtigste für mich ist, emotionalen Stress zu vermeiden oder gut zu verarbeiten. Also der Kopf, Gedankenhygiene, das ist für mich extrem wichtig. Das setzt für mich dabei an, dass man sich nicht allen möglichen Schrott im Fernsehen anguckt, und das setzt für mich an, dass man sich Auszeiten nimmt, dass man auch aktiv drüber nachdenkt, was man denkt. Also emotionaler Stress, das ist für mich so, hat für mich die höchste Priorität. Zweite Stelle, Ernährung auf jeden Fall. Und das ist auch, und diese ersten beiden Punkte, Gedankenhygiene und Ernährung, die sind auch normalerweise super preiswert. Also wenn du mit Joachim durch die Gegend fährst, dann findest du alles, was er isst, im Wald.
Ja.
Das kostet erstmal nichts. Ist natürlich in der Stadt ein bisschen schwierig, aber auf jeden Fall ist es nicht teuer, sich gesund zu ernähren. Und da muss man jetzt, wenn man jetzt anfängt umzustellen von dem guten dicken Burger auf eine gesunde Ernährung, dann muss ich nicht unbedingt sofort Demeter essen, sondern dann ist für mich auch schon mal eine Verbesserung, wenn ich anfange, grüner zu essen oder roh oder
also roh zu kochen vielleicht mal.
Oder anfangen zu kochen oder so. Also ich hab viele Seminare bei Tony Robbins gemacht, und der sagt dann immer, besser im Verhältnis wozu. Also das kommt immer drauf an. Wenn ich mich jetzt verbessern möchte, dann muss ich tatsächlich kaufe ich sowieso, aber irgendwann kommt man dann dahin, nur noch Bio zu kaufen. Und wenn man Bio kauft, dann kommt man auch irgendwann dahin, nur noch Demeter oder Bioland oder sowas zu kaufen. Aber gute Ernährung ist erstmal nicht teuer. Teuer ist eigentlich eher schlechte Ernährung, wenn man im Supermarkt steht und mal so guckt, was da so im Wagen liegt, an unnötigen Dingen, von Chips über sonst was. Das braucht es alles nicht, das kann man sich alles sparen. Also Kopf und Ernährung, das sind so die wichtigsten Dinge. Was auch kostenlos ist, ist zu Hause zum Beispiel auf elektromagnetische Wellen zu verzichten. Also draußen kann ich nicht drauf verzichten sozusagen, aber zu Hause, zumindest in der Nacht, kann ich das alles abschalten. Das sind schon mal so drei Punkte, wo ich extrem viel für meine Gesundheit tun kann und die nicht viel kosten. Nächster Punkt ist Sport. Ich muss nicht unbedingt in ein Fitnesscenter gehen, sondern die meisten Übungen für den Körper, die kann man quasi mit sich selber machen. Und da gibt es, und es gibt ja so einen Trend, Calisthenics oder Freeletics, solche Dinge, wo man wirklich mit dem eigenen Körper jetzt, man muss nicht das gute alte Joggen. Also es gibt viele Möglichkeiten, da relativ kostengünstig sozusagen viel für seine Gesundheit zu tun. Und wenn das alles gemacht ist, und für mich ist es auch so ein bisschen, dann macht es überhaupt erst Sinn, an die Zähne für mich ranzugehen. Weil wenn ich die anderen Dinge vorher nicht beachte, wenn ich die nicht umsetze, dann können wir da uns strampeln, können wir strampeln, so viel wir wollen, da können wir Amalgam entfernen. Das wird nicht so viel bringen. Deswegen ist die Priorisierung ganz klar: Kopf, Ernährung, elektromagnetische Wellen, Bewegung und dann die Zähne machen. Und bei den Zähnen von der Priorisierung immer erst Metalle entfernen. Das ist für mich schon das Wichtigste. Und wenn es dann weitergeht, und dann wird es eben leider auch teurer, wenn ich dann Zähne entfernen muss, zum Beispiel, weil sie wurzelbehandelt sind oder so, das ist dann so an der zweiten Stelle. Und dann die Nikos. Aber ich muss nicht unbedingt, außer wie gesagt, schwerst krank, ich muss nicht unbedingt alles auf einmal machen. Wobei, darüber hatten wir am Anfang auch gesprochen, also mein Steckenpferd ist, was wir All-in-One nennen. Und das bedeutet, Patient kommt ein oder zwei Tage, wir machen eine Komplettsanierung. Das Coole daran ist, dass es den Leuten halt wirklich extrem viel besser hinterhergeht. Die haben nur einmal das Leiden von Chirurgieeingriffen und so. Und den meisten geht es hinterher einfach richtig, richtig gut. Wenn ich so in kleinen Schritten mache, dann muss ich meinen Körper schon ziemlich gut kennen und merken, es wird langsam besser. Aber es ist, wie gesagt, ich habe es selber ja auch bei mir so gemacht, dass ich Step by Step immer mehr mit reingenommen habe und daraus letzten Endes das Konzept, das wir hier heute in Konstanz machen, letzten Endes dieses Konzept entwickelt habe. Das heißt, ich habe davon ja auch nichts erfunden, sondern ich habe es einfach nur geklaut. sozusagen. Ich habe hab gesehen, das ist gut, das mache ich, und habe daraus dann, haben wir letzten Endes ein Konzept entwickelt.
Mhm. Naja, das ist ja auch ein kreativer Prozess. Wenige empfinden alles komplett aus dem Nichts. Auch die größten nicht. Also ich fasse nochmal zusammen bei der Priorisierung. Erstmal die Lebensstilfaktoren, Stress, sowieso Killer Nummer eins, ganz, ganz wichtiges Thema und auch ein schwieriges Thema. Ja. Auch für mich, aber da werde ich mich auch für mein eigenes Wohl dem Ganzen noch weiter widmen. Bin ich aber auch schon dabei. Ernährung natürlich muss nicht teuer sein. Ich habe da mal einen Podcast zu gemacht, wenn es interessiert, auf www.bio360.de, einfach um Podcast mal nachsuchen. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, aber wie man sich gut und günstig ernähren kann, denke ich. Da habe ich mal einige Ideen sozusagen da zum Besten gegeben. Und EMF hat es so angesprochen, Sport, Bewegung. Da muss man natürlich beim Sport ein bisschen aufpassen, wenn man sehr stark Schwermetall belastet ist, dann muss man da sehr, sehr klein anfangen. Ansonsten mobilisiert man Schwermetalle, das führt zu oxidativem Stress, führt zu Entzündungen. Wenn man merkt, man macht Sport und danach geht es einem schlecht und man wird müde und so weiter oder ist den ganzen Tag K.O., auch den nächsten Tag, dann war das definitiv zu viel. Genau, da gibt es aber schöne Möglichkeiten, da auch sanft ranzugehen je nachdem, wo man halt steht. Ne?
Ja, es geht auch nicht darum, gleich Hochleistungssport zu treiben, sondern sich zu bewegen. Also ich meine, es gibt genug Studien, du musst ja nur eine Stunde am Tag oder eine halbe Stunde spazieren gehen oder was auch immer. Das ist alles besser, als vorm Fernseher zu sitzen. Ich sage das den Patienten auch immer, also wir haben auch dann viele Patienten, die sind dann super motiviert, wenn sie hier rausgehen und erzählen mir, oh, ich mache jetzt jeden Tag eine Stunde laufen und ich mache eine Stunde Sport. Das ist Stress für den Körper, also das muss man auch vermeiden, da muss man sich tatsächlich langsam rantasten dann.
Ja, dafür muss man fit genug sein, um diesen Sport machen zu können. es gibt tolle, also ich habe in meinem letzten Buch Zurück ins Leben beispielsweise eine Technik beschrieben, wie man Muskeln aufbauen kann. Wenn man auch, weiß ich nicht, über 80 ist oder krank ist oder irgendwelche andere körperlichen Probleme hat, beispielsweise indem man einfach nur spazieren geht mit solchen Bändern, die man sich umlegt und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Man muss halt immer nur auf sich selber hören. Und dann hast du gesagt, kommen die Zähne dran und innerhalb der Zähne erstmal die Metalle entfernen. Und da wäre jetzt dann die Frage, wenn ich sage, okay, ich habe 4 Amalgamfüllungen, die mache ich erstmal raus, mehr kann ich mir nicht leisten, ist es dann doch ein Kompromiss, oder sagst, okay, besser raus und dann ein Kunststoff oder ein Zement rein, bis ich vielleicht dann irgendwann auf Keramik umschwenken kann, weil du hast gesagt, klar, da entsteht natürlich jetzt immer ein bisschen Zahnverlust dann dabei. Ne? Das ist so ein bisschen so ein...
Also natürlich wäre es ein Kompromiss, zu sagen, also besser ohne Amalgam als mit Amalgam. Natürlich ist es dann ein Kompromiss zu sagen, ich mache erstmal eine Zementfüllung als Provisorium rein. Wie gesagt, Nachteil ist halt, wenn ich dann, ich muss definitiv, je nachdem, was ich reinmache, Zement oder Kunststoff, nach ich sag mal, 1 bis 5 Jahren wieder rangehen und ich werde auch wieder ein bisschen vom Zahn entfernen. In Maßen geht das, klar. Wenn wir schwerstkranke Patienten haben, wo es wirklich ein Budget gibt, wo wir sagen, mehr können wir nicht, also teurer darf es nicht werden, dann ist natürlich die Prio 1, Metalle entfernen, wurzelbehandelte Zähne raus und irgendwie erstmal provisorisch versorgen, damit es den Leuten besser geht. Ne? Bei manchen ist es ja, ist die chronische Krankheit so existenziell, die verdienen halt dann auch keinen mehr oder kaum mehr Geld, die ganze Familie ist belastet. Da geht es natürlich nicht darum, eine Luxusversorgung mit Keramikimplantaten zu machen, sondern da geht es darum, das erstmal rauszuholen, ganz klar.
Ja, da erinnere mich gleich immer daran, da will ich dich nämlich noch was fragen. Aber also da gibt es wirklich, ja, da gibt es wirklich dramatische Fälle. Ich kriege ja oft E-Mails und so weiter, wo durch Krankheit und auch, was halt viel auch mit Zähnen zusammenhängt, einfach die Chancen, irgendwo dann auch wieder Geld zu verdienen, irgendwo einfach gar nicht mehr da sind. Also lebenslange chronische Müdigkeit und so. Also das ist wirklich, manchmal kommen mir da die Tränen, wenn ich solche Geschichten lese, wo die Menschen einfach ihr ganzes Leben lang seit frühester Kindheit leiden.
Ja, gut, es belastet den Menschen und es belastet das gesamte Umfeld dann. Viele verlieren einen großen Teil ihres Umfelds deswegen. Ja. Das ist schon, also wenn man sich, das, ja,
du. Inklusive der eigenen Familie, ne?
Ja, weil da wenig Verständnis häufig dann dafür ist. Ne? Gerade so bei solchen Erkrankungen, die jetzt nicht, wo es nicht außen schwillt, blutet oder sonst irgendwas, da ist das schwer, so ähnlich wie bei Depressionen, habe ich auch Menschen nicht verstanden, die gesagt haben, ich hatte einen Freund, der hat gesagt, heute bin ich depressiv. Dann sage ich, wie heute? kann man das entscheiden, aber die entscheiden es ja nicht, die beschließen es ja nicht, sondern das ist eben dann eine Erkrankung. Und so ist es bei so einer Müdigkeit oder so auch. Und du erlebst es durch deine Tätigkeit mit vielen chronischen Erkrankungen, welche einschneidenden Situationen das dann eben auch im sozialen Umfeld dann macht. Das ist echt dramatisch, traurig manchmal.
Ja, ja. Also diese E-Mail, an die ich gerade denke, da war die Frau, die sagt auch das, also das ist dann halt auch quasi der ganze Kontakt zur Familie, weil sie hat ja keine Energie, um sich überhaupt um irgendjemand zu kümmern und so, ne?
Ja.
Also wirklich, wirklich dramatisch. Zähne entfernen, sage ich jetzt einfach nur mal so, also Wurzelbehandlung, da werden wir im anderen Interview noch drüber sprechen und dann halt dann im Nachhinein dann auch an die Nikos zu gehen. Also das wäre jetzt so ein bisschen die Priorisierung. All-in-One wollte ich noch mal kurz was zu sagen, weil ich habe es nicht All-in-One gemacht. Ich wünschte, ich hätte es gemacht im Nachhinein. Das war jetzt einfach, hatte sich so, ich sage jetzt mal, ergeben, aber ich würde es empfehlen sozusagen, also wenn man sagt, okay, ich bin krank und je kränker man ist, desto eher Kredit irgendwie sich Geld leihen von irgendjemandem und sagen, komm, ich muss es sowieso machen und alles in einem sozusagen, alles raus, weil A, ist das ja nicht unbedingt ein Spaß, eine solche Operation und man hat es einfach dann einmal. Ne? Ich habe es jetzt, bei mir war es jetzt aufgeteilt in vier Häppchen sozusagen und das ist dann schon immer so, hat man einfach eine Zeit danach, wo es dann nicht so gut geht, wo man ein bisschen Entzündung hat und einfach sich nicht belasten kann, dann falle ich aus meinem Sportprogramm wieder raus und so weiter. Ja. Also ich kann das absolut empfehlen und wenn ich jetzt quasi heute nochmal sozusagen die Wahl hätte, würde ich sofort sagen, okay, alles in einem Rutsch, denn erst dann, auch wenn alles raus ist, dann sind die Entzündungen dann auch wirklich gestoppt und so weiter und dann kann es der Körper auch richtig erholen. Das heißt, die Belastung von einer solchen großen OP, die ja auch nicht zu unterschlagen ist, wird kompensiert von dem Gewinn sozusagen der Freiheit an Giften und Belastungen, die man dann hinterher hat.
Das ist etwas, was wir sehr häufig bei Patienten hier beobachten. Also ich habe mich am Anfang selber gewundert, wie gut es den Patienten nach diesen riesen Operationen gibt. Die kommen da manchmal echt fröhlich am nächsten Tag hier rein zur Nachkontrolle. Und es gibt viele Patienten, die meisten, die hierher kommen, die kommen ja eher von weit her. Und die nutzen natürlich auch, die wollen gerne die Umgebung hier nutzen mit den Bergen, See etc. Die muss man dann schon förmlich davon abhalten, dass sie am nächsten Tag irgendwie auf eine Wanderung in die Berge gehen, weil es ihnen so gut geht. Wo ich sage, nee, also es war ja ein chirurgischer Eingriff, bitte ruhig halten für ein paar Tage. Das hat auch wieder was mit Parasympathikus, Sympathikus, also einfach in so einen entspannten Zustand zu kommen. Also da bin ich selber wirklich manchmal absolut nach wie vor, auch nach so langer Zeit überrascht, wenn wir so riesige chirurgische Sachen machen, wie gut es den Leuten hinterher geht. Hat natürlich auch was mit diesen Protokollen, mit Nahrungsergänzungsmitteln, mit der Vorbereitung, mit all diesen Dingen zu tun. Also das geht nicht so alles so einfach. Das hat was mit den Materialien, also so Beispiel PRF, wo man Blut entnimmt, Plasmabestandteile zentrifugiert. Da sind viele kleine Bausteine, die wir halt über die letzten Jahre entwickelt haben. Und wir sind ja auch nicht die einzige Praxis, die All-in-One macht, aber sagen wir, die Erfahrungen sind, glaube ich, in allen Praxen sehr ähnlich und all diese Praxen machen ja auch ein vergleichsweise ähnliches Konzept mit Vorbehandlung, Nachbehandlung etc. Und wie gesagt, ich weiß, die Patienten, die herkommen, die sagen, oh Gott, 5 Stunden, 6 Stunden und ich bin selber jedes Mal wieder überrascht, wie gut das bei den Patienten funktioniert. Also wenn es finanziell machbar ist, ist das auf jeden Fall aus meiner Sicht der bessere Weg.
Ja, ist auf jeden Fall eine Investition, die sich lohnt. Also manche Leute nehmen Kredit auch für ein Haus oder für ein Auto. Quatsch, also lieber das machen. Dann kann man der wiederhergestellten Gesundheit, dann kommt das Geld wieder zurück. Ja. Aus meiner Perspektive, weil man natürlich einfach dann aus dem Vollen schöpfen kann und viel in die Welt tragen kann, auch positive Dinge. Und dafür braucht man Energie, dafür braucht man die Gesundheit. Sonst schaut man immer nur auf den Meter vor sich, auf dem Gehsteig sozusagen, sieht immer nur diesen kleinen Bereich und sieht die Möglichkeiten auch nicht, die man eigentlich im Leben hat und kann sie nicht realisieren. Ja, wir haben ordentlich überzogen. wo kann man dich denn finden?
Also zum einen natürlich so was der Anmeldeprozess sozusagen, wie wir für hier in der Tagesklinik, das ist auf der Webseite nachzulesen. Wir haben einen speziellen Anmeldeprozess, weil wir eben tatsächlich auch nicht jeden Patienten behandeln möchten. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich den einen nett und den anderen nicht finde oder der eine Geld hat oder nicht, sondern es geht vor allem um diese Compliance, um diese Mitarbeit. Und wir versuchen Ich habe immer gesagt, alle Patienten, die ich hier behandle, die sollen meine Freunde sein am liebsten. Weil das auch eine gewisse, auch emotional, eine gewisse Verstärkung sozusagen macht. Und wenn wir jemanden gesund kriegen wollen, dann wollen wir ein Team sein und auch ein Team mit dem Patienten. Deswegen haben wir eine gewisse Selektion. Wir können auch nicht jeden behandeln letzten Endes. Und bei uns ist es so, dass die Leute, die zu uns kommen wollen, über die Webseite eigentlich einen relativ kurzen Fragebogen ausfüllen müssten. Und dann gibt es eine Mitarbeiterin, die meldet sich bei denen. Und die spricht erstmal mit dem Patienten, erklärt ihm nochmal das Konzept, was wir so machen. Die Patienten müssen dann vorab ein Röntgenbild schicken. Dann bekommen die am Telefon schon mal erklärt, was wir ungefähr machen würden, was es ungefähr kostet. Damit wollen wir verhindern, dass Menschen hier 6 Stunden irgendwo anreisen und nachher feststellen, na, die machen so einen Unsinn, das möchte ich alles gar nicht oder ich kann mir das nicht leisten. Das Ziel ist einfach, dass die Leute nach diesem ersten Telefonat, das kostenlos ist, so gut wie möglich informiert sind und dann entscheiden können, ob wir überhaupt gut zueinander passen, sozusagen. Also wir wollen damit niemanden abhalten, sondern einfach so gut wie möglich informieren. Also ein Kontakt über die Webseite. Und ansonsten haben wir zusammen mit Joachim Mutter auf Facebook so einen Kanal, der nennt sich das dann so / Ursachentherapie. Da veröffentlichen wir so all die Informationen zum Beispiel in klein, viel, viel kleineren Häppchen natürlich, die es auch in diesen Interviews jetzt zum Beispiel gibt. Darüber ist auch eine Kontaktmöglichkeit da.
Okay, den kannte ich noch gar nicht. Werde ich alles verlinken?
Ist nicht so berühmt wie dein Bio 360, aber wir arbeiten dran.
Ja, ich unterstütze euch. Werde ich auf jeden Fall verlinken und dann findet man das alles. Gut, mein
Ja.
Lieber, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch, danke.
Ich hoffe, wir konnten abermals dieses wichtige Thema wirklich auch weiterbringen. Und es ist auch für mich ist es so, dass auch wenn es eine Wiederholung ist, auch für mich. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man auch immer wieder erinnert wird. Wenn wir wissen ja
Ja,
schon vieles.
ja, ja.
Das Amalgam vielleicht nicht so gut, das hat jeder schon mal gehört oder viele schon mal gehört. Bestimmte Dinge, egal ob es jetzt im Bereich Schlaf, Ernährung, Stress ist und so weiter, die Erinnerung daran, welche Bedeutung Stress für unser Leben hat, ist immer wieder neues Erinnern und sagen, ja, okay, was kann ich jetzt umsetzen? Also das hilft einfach irgendwie wirklich da in die Aktion zu kommen und einfach Dinge für sich zu tun. Deswegen,
Ja.
ja. Gut, vielen Dank.
Genau, um den Stress zu reduzieren, gehe ich jetzt nach Hause.
Ja, ich muss jetzt schon mich, ich muss jetzt schon sputen und ich muss jetzt mich meine Tochter abholen.
Okay,
Und
also
kurz vor
dann.
Essen noch. Ich danke dir.
Okay, gerne.
Tschüss.
Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.